Bauerfein
und Kuttner.
So, Mahlzeit.
Smatschnego. Ich hatte es noch auf Finnisch mir überlegt, es ist so kompliziert, dass ich es nicht hingekriegt habe. Also ich könnte es mal versuchen, ich wollte es sehr so aus der Jackentasche machen, ne? Du so Mahlzeit und dann ich auf Finnisch. Folgendes, also die beste Variante, die ich hinkriege, ist das Hivaruo Kahalua. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das auch nicht richtig ist.
Aber wir können es ja wie bei der Sendung mit der Maus so dazu sagen, das war Finnisch.
Das war Finnisch und deswegen hatte ich noch Smatschnego, das war Polnisch, das ist ja meine liebste Sprache, die ich nicht kann. Ja. Ich wünschte wirklich, ich könnte Polnisch, auch wegen der Nähe. Ich habe so einen komischen Fetisch da, obwohl ich gar keine richtigen... Hast du so einen Fetisch zu so einem Land, wo du denkst, oh, das liebe ich, ohne dass man es richtig begründen kann?
Bella ciao, ciao, ciao. Ich liebe Italien.
Italien, ja?
Ja, ich würde so gerne auch Italienisch perfekt können. Aber ich bin immer nur Italiano alla Trenti Johnny oder was? Stefano alla casa della nonna. Das Einzige, was ich gelernt habe mittels Sprachkassette. Stefan ist bei seiner Oma.
Ah, naja, aber wenn Stefan bei der Oma ist, passt es gut. Ich dann klaue immer gut, nur so italienische Kellnersachen, weil die oft passen. Man kann ja als Italiener immer sagen, allora, weil das immer passt. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, das bedeutet nur
die
sowas
Französisch
wie...
noch, tout à l'heure.
Ist das, sagt das?
Tout à l'heure.
Christoph sagt immer, comme tu veux. Ist das, was bedeutet, wie man will, ne? Wie du willst, nee, wie ich will.
Ja, also wie du willst.
Ja, also das sind die drei Sachen, die ich immer sage, allora und comme tu veux und baguette, aber das ist schon wieder fast so viel... Finde ich fast so foodrassistisch.
Mein Lieblingsfüllwort. Wenn ich jetzt einfach hier so Baguette und dann weiterrede.
Im Französischen so. Kannst du ja immer nur Baguette, Toilette, ja, Baguette. Voulez-vous coucher avec moi, auch super peinlich. Das sind so die Sachen, die man, finde ich, nicht mehr machen soll. Ich bin auch nicht so Fan von Grazie und Prego im Restaurant, außer alles ist in Italienisch.
Ja, also ich finde, also das habe ich mir zumindest angewöhnt, dass man im Ausland in der Landessprache das Essen bestellen kann. Das finde ich die Mindestform von Respekt.
Wobei die Frage ist wirklich, wo ist man, wenn du jetzt in Finnland bist und dann auch noch, sagen wir mal, so ein medium gegrilltes Kotelett mit gelben Bohnen an. Also wie gesagt, ich scheitere schon an Mahlzeit. Vielleicht darf man dann wirklich nur Burger oder so bestellen, weil ich würde es in manchen Sprachen nicht hinkriegen.
Ich glaube schon, dass man es hinkriegen würde. Ich glaube schon, dass die es verstehen. Oder du lässt es dann ja schon, man kann es ja auch schon übers Handy aussprechen lassen oder so.
Was aber sind das nicht richtige Arschgeigen, die einem dann so ein Handy ins Gesicht halten und sagen, una pasta della crema,
es kommt drauf an, wie wichtig dir ist, was du zu essen bekommst. Also ich, naja, in der größten Not würde ich sagen, ist es erlaubt. Aber ich würde es vorher auch lernen. Und ich liebe aber auch, wenn du in Regionen bist, die touristisch quasi schon so ausgebeutet sind, dass du super aufwendig in der Landessprache irgendwas bestellst.
Und jemand auf Deutsch antwortet?
Ja, doch, auf Deutsch und mir zu sagen, sorry, ist nicht gut genug, lass ich mich jetzt gar nicht drauf ein.
Ja, oder es ist einfach ein deutscher Einwanderer, weil man hat so sein ganzes Langscheid nochmal durchgeknebelt für so einen ganzen Satz mit Paella und so weiter und dann sagt jemand, also eine Paella und eine Cola oder was. Oh, dann würde ich gehen. Das wäre mir peinlich, wenn ich mir so Mühe gegeben hätte und dann durch so einen 18-jährigen Auswanderer aufgelaufen wäre.
Ja, das stimmt, aber ich meine, das Leben steckt voller Peinlichkeiten und also das Schönste, was ich dazu mal erlebt habe, ist in der Toskana gewesen, da hat eine Frau, ich glaube wirklich mittels VHS-Sprachkurs, sich ordentlich die italienische Sprache reingebimst und dann wollte sie unbedingt, man hat es richtig gemerkt, es war, glaube ich, ein lang gehegtes Ziel, jetzt wird der Mietwagen auf Italienisch rausgelassen und dann hat sie aber in Deutsch-Italienisch wirklich sich so hart bemüht und ihre Sätze aufgesagt. Und der Typ hat einfach eisenhart auf Englisch geantwortet. Und zwar so schön. Und sie hat aber auch nicht aufgehört. Also es war auch nicht so, dass man denkt, ach so, cool, es wird hier gar nicht so richtig wahrgenommen oder gewertschätzt. Sondern sie hat einfach immer weiter das Auto auf Italienisch bestellt. Und er hat einfach gesagt, okay, can I have your credit card, ma'am? Und so, es war so gut.
Klassischer Fall von jeder zieht seinen Stiefel durch. Ja. Manchmal verbindet Sprache auch nicht. Manchmal macht Sprache große Gräben durch.
In dem
durch
Fall
einen
zum
durch.
Beispiel.
So, unser Freund Charles ist jetzt König.
Ach, unser Freund Charles ist König.
Der wurde gekrönt, mitten als ich auf dem Hundeplatz war, was ich ein bisschen unverschämt fand, weil wir kennen uns jetzt ein paar Jahre und der weiß, dass ich samstags auf dem Hundeplatz bin. Und dann habe ich tatsächlich mitten in, und jetzt gehst du mal dem aggressiven Hund vorbei, bitte nicht so nah, Charles hat jetzt eine Krone! das war mir wichtig genug.
Ah ja, und er hat ja diese Edwards-Krone, ne? Das ist ja
Ich war nicht dabei, ich war auf dem Hundeplatz.
Es ist die Krone. Also,
gibt es verschiedene Kronen da?
Das ist die Krönungskrone. Das ist schon die Krone. Krasseste Krone, soweit
ich das
verstanden habe.
Ist das das Bundesverdienstkreuz bei denen?
Das ist die älteste Krone, glaube ich, die man sich da auf den Kopf setzen kann.
Und die wird nur zur Krönung oder auch wenn man zum königlichen Abendessen ist?
Nee, ich glaube,
ausschließlich zum Krönen?
Da muss er, glaube ich, downsizen. Ja, ich glaube, es ist richtig
dann
die Krönungskrone.
Dann gibt es so eine Dinnerkrone? Was kleines, leichtes,
die
je
haben
nachdem,
für
wo man
alles
hingeht.
Was. Ich glaube, die haben für alles was. Also ich glaube, Kopfbedeckung ist bei den Royals wie für uns Schuhe. Für jeden Anlass das richtige Krönchen.
Ich habe Charles noch nie mit einer Krone gesehen. Und die Queen, doch, weil bei der war das in die Haare so reingemauschelt.
Die hat
man schon mal nicht gesehen.
Untergetauchten, ja.
Ich will sehen, wie
in die Dauerwelle reingeschwimmt.
Aber wirklich, ne? Das ganze Mal, das war so Teil der Frise. Wie sieht das denn bei Charles aus, wenn der sein Diadem auf hat?
So, das möchte ich vorneweg sagen. Ich finde ja, Charles sieht ja jetzt schon exakt aus wie die Queen. Also auf jedem Bild, das ich gesehen habe, dachte ich, das gibt es doch
ihre
nicht.
Ihre Gene, macht doch Sinn.
Wahnsinn. Richtig gut, finde ich.
Ich warte auf die nächste Krone. Christoph war so ein richtiger Idiot, das war super niedlich. Der meinte, und die haben schon total schnell das Ölgemälde fertig gemalt mit der Krone, bis wir schnell beide drauf kamen, dass das vermutlich früher schon gemalt
wahrscheinlich
wurde.
Wahrscheinlich seit 50 Jahren.
Schön, aber irgendwie auch traurig, ne? Dann hat er schon vor ein paar Wochen oder Monaten, als er noch gar nicht der König war, die Krone testweise aufsetzen durften, damit den jemand malt. Wobei ich gar nicht mehr sicher bin, ob da wirklich noch jemand mit Öl malt oder ob das nicht auch so eine Art KI ist.
Nee, das glaube ich schon. Also ich glaube, da königliche legt man noch KI, Wert auf Handwerkskunst. Also glaube ich schon, dass das wirklich noch jemand in Öl gemalt hat.
Wie lange dauert so eine Ölmalerei? Muss man da die ganze Zeit wirklich so gerade sitzen?
Also ich könnte mir vorstellen, dass die das noch machen, dass der Charles da einfach sitzt. Aber ich meine, die können ja einfach ein Foto machen.
Ey, wir sind so, man ist manchmal so zwischen alten Traditionen und Technik so hin und her gerissen, weil ich dachte gerade, die lassen den Charles doch da nicht 5 Stunden sitzen. Aber muss er ja auch gar nicht. Aber dann ist gleichzeitig die Frage, warum den Fick noch abmalen, wenn du eh schon ein richtig gutes Foto hast, was so aussieht wie das Gemälde später. Ist das nicht Umweltverschmutzung, all die Ölfarben in Zeiten der Krise und so?
Ich weiß es nicht, es ist halt nachhaltiger. Du hast es wahrscheinlich länger.
Ist es nachhaltig?
Und man kann es halt auch besser aufhängen in die Galerie der anderen Ölgemälde wahrscheinlich. Aber ich wollte dich fragen, ob du denkst, hatte der Charles jetzt noch Bock? Also, weißt du, hatte
er noch Bock? Grundsätzlich, auf die Krönung?
Nee, auf jetzt noch König zu werden, weil man fragt sich das ja eigentlich immer so andersrum, ne? Also, es gab ja diese Zeiten, wo man gesagt hat, der Charles, jetzt will er so gerne König werden und dann wird man es nicht. Und jetzt habe ich gedacht, meinst du, auch er fühlt es vielleicht jetzt schon gar nicht
mehr? Ach so, ja klar, wenn er einfach 20.000 Jahre drauf wartest.
Leute,
so.
Ich bin auch über 70, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf den Scheiß.
Kann schon sein, du hattest ja aus deiner Privataudienz, wusstest du ja, dass er zu seinen Söhnen gesagt hat, ey, macht mir jetzt hier keinen Dreck in den letzten Jahre.
Don't ruin.
Kann gut sein. Kann sein, dass der
the rest of my life,
in dem Moment, in dem Mutti über den Jordan gegangen ist, dass er wirklich nur so Eye-Roll-Emojis gesendet hat und dachte, Alter, jetzt bin ich dran, ja, ich habe so keinen Bock. Aber der wird ja nicht gehofft haben, vor seiner Mutter zu sterben. Der wusste schon, das kommt. Ob er
nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er irgendwas mit Tod oder so hat, aber dass man einfach denkt, wie wir auch, keinen Bock auf den Job.
Ja, ich weiß, aber die einzige Möglichkeit wäre, vor seiner Mutter zu sterben, meine ich. Deswegen...
Ja, aber ich glaube, das denkt man ja manchmal trotzdem so nicht durch. Aber ich glaube, vielleicht hat er trotzdem, er scheint auch recht ungehalten zu sein. Ist es dir aufgefallen? Er hat
Nein,
ja,
ich muss mich mehr mit ihm beschäftigen.
Er hat ja jetzt offenbar, Lippenleser haben rausgefunden, dass er in der Kutsche saß und die hatten eine kleine Wartezeit, bevor sie angekommen sind. Das Schedule ist super hart. Um 51 kommt William und Kate, um 53 kommt Charles mit Camilla und so. Und dann mussten sie kurz warten, bevor sie weiterfahren konnten. Und dann hat ein Lippenleser gelesen, dass er gesagt hat, können wir nicht einmal pünktlich sein. Also die haben dieselben Probleme wie wir.
Natürlich, meine Gene. Also Lippenleser sind echt die größte Gefahr auf der Welt. Ich habe mehr Angst vor Lippenlesern als vor künstlicher Intelligenz und Atombomben, weil das will man ja nicht. Richtig, die Momente, bevor hier bei uns das Mikro an ist und das weg ist, manchmal sagt man einfach menschliche Sachen. Wenn dann jetzt hier ein Lippenleser wäre und einem das danach nochmal, im Podcast ist jetzt komisch, aber wenn ich König wäre, würde ich einfach in der Öffentlichkeit immer den Mund zuhalten. Hätte ich jemanden, der immer mich darauf, sobald ich den Mund aufmache, würde jemand mich tippen und sagen, Sarah,
vielleicht hat die Queen deshalb mit dem Winken
angefangen. Ah, dass man so schön vorm Mund immer winkt. what? Guck mal, ist fürs Mikro natürlich nicht so geil, ne? Merkt man direkt, klingt nicht gut, aber...
Aber auch da, wenn du mein Hobby teilen würdest, nämlich Fußball, dann wüsstest du, dass im Fußball niemand mehr etwas sagt, was nicht hinter vorgehaltener Hand stattfindet. Also
so
manchmal
weiß der
rutscht
König das
einem,
nicht.
Come on!
Ja, das
Platz
geht
raus
ja.
Oder so. Aber alles, was an der Bank oder an der Seite besprochen wird...
Die geile Flucherei und die Geheimnisse und so. Ja, wieso weiß der König das nicht? Anfänger.
Absoluter Anfängerfehler.
Idiot. Wobei, ich meine, können wir nicht einmal pünktlich sein? Geht noch. Er hat ja jetzt, sagen wir mal, nicht eine komplette Durchdrehung abgeliefert.
Er hat aber auch bei seinem ganz am Anfang, hat er doch mit seinem Füller geschrieben, dass doch der Füller ausgelaufen. Und dann hat er, und das habe ich sehr geliebt, weil das hätte von mir sein können, hat er gesagt, jedes Mal. Der Füller regt ihn schon super lange auf. Also, ich kann ja auch das meinte ich. Vielleicht ist Charles jetzt auch in so einem Punkt seines Lebens, wo man so ein bisschen abgeknabbert ist von den Nerven schon.
Ja, aber vielleicht tut es ihm auch gut, weil der hat den ganzen Schissel ja schon gesehen. Und vielleicht ist der auch so ein bisschen hornhautig. Vielleicht ist der auch jetzt nicht mehr so aufgeregt. Ja, Krönung, Laber, ich habe Hunger und sowas. Vielleicht macht er wirklich nur noch mit, weil er weiß, es bedeutet nichts. Andererseits weiß ich gar nicht, was es bedeutet. Was bedeutet es nochmal, König zu sein? Hat man sehr viel zu tun? Muss man jeden Tag... Hände schütteln, ist das der Job von einem König?
Ja, ich glaube schon. Also mittlerweile ist, glaube ich, das
der Job. Öffentliche Auftritte, ne?
Ja, du bist quasi so der Grüß August deiner Nation, glaube ich, hauptsächlich. Also so der Repräsentant. Und du bist natürlich auch, du bist Vorsitzender vom Heer und so. Also
ja, klar. Und dir gehören alle Delfine, hatten wir ja auch schon. Und so.
Was?
Dir gehören alle Delfine.
Dir gehören alle Delfine. Also man hat so komische Sachen, aber man hat da eigentlich nichts zu sagen. Also eigentlich hält man nur die Monarchie aufrecht.
Das ist so ein derbe, uncooler Job eigentlich.
Es ist ein super uncooler Job. Deswegen, ich weiß nicht, wie es dir ging, stand auch auf dem Internet. Viele haben gesagt, Charles sah so aus, als hätte er in der Sekunde, als ihm die Krone aufgesetzt wurde, gemerkt, dass er eigentlich ein gut bezahltes Maskottchen für England ist.
Ja.
Und irgendwie ist es auch ein bisschen so, und das wollte ich dich auch fragen, die Klamottenfrage. Es ist ja so lustig, da werden ja alte Mäntel und wie so dicke Decken rausgeholt. Jeder schnallt sich nochmal alles.
Bei der Krönung, also wenn man richtig verkleidet, fertig verkleidet, der König an.
Nicht nur
quasi.
Der König, also auch William, Kate und so, die ganze Familie hat ja Klamotten rausgezogen. Und man denkt, es sieht ja aus, als hätte sich jemand fürs Märchen verkleidet, für so eine Nachmittagsaufführung.
Ja, wie so ein russisches Märchen. Und das bei dem Wetter, sprachen wir nicht neulich erst darüber, dass es viel zu warm ist schon für dicke. Und dann haben die alle so Game of Thrones Mäntel.
So blaue, dicke Fell, also so
da, wie man sich
wir
König
uns
vorstellt.
Zudecken abends auf Couch so. Und dann dicke Hüte und noch Krönchen.
So.
Mir ist oft sehr kalt.
Mit so einem Königsmantel, what?
Solche Sachen. Und
richtig,
dann ich,
entschuldige, richtig mit so einem Kragen, so einem weißen Kragen, alles. Mit schwarzen, so einem Dalmatinerkragen, wie man es von Auszeichnungen kennt.
Wie du es dir vorstellst.
Und ich war auf dem Hundeplatz, warum habe ich das nicht gesehen?
Ja, es ist wirklich tragisch. Und das Lustige finde ich aber, guck mal, die Idee, und dann stehen ja alle auch in der Kirche und dann wird ja nochmal gesagt, God save the King. Und dann sagen ja alle nochmal, God save the King. Dieses Ritual.
Das ist ja auch neu, das muss man, weil man sich da verspricht als Engländer.
Ja. Das stimmt, die Bundeskanzlerin und Bundeskanzler.
Gibt es da sehr viel Ärger? Schwierig. Ist das sowas, wenn man das macht, kommt man dann ins Gefängnis?
Da sind ja Leute ins Gefängnis gekommen, weil sie ein bisschen demonstriert haben und das nicht so gut fanden mit der Monarchie.
Ja, aber das ist ja was. Aber wenn man sich nur so verspricht, God save the King.
Also an dem letzten Wochenende bin ich mir nicht sicher.
Vielleicht
gibt es
eine Übergangszeit.
Nicht.
Sagen wir mal, 3 Wochen darf man sich noch versprechen, aber dann wäre es schon schön.
Schonzeit. Jedenfalls fand ich es so lustig, dass das Ritual ja eigentlich aus einer Zeit kommt, wo die Leute ja super arm waren und wahrscheinlich nichts hatten und dann so was Pompöses aufgeführt wird. Ah. So ein Spektakel, wo man ja heute eher so Karnevalsanleihen hat oder eben so Nachmittagsaufführungen von irgendeinem Märchen. Und ich fand so lustig, dass einem das heute, wo wir ja viel näher da eigentlich dran sind, also nicht, dass wir jetzt so reich wären wie die Royals, aber
ich schon.
Ja. Okay, du schon, deswegen meine ich, heute ist einem viel absurder vorkommt als wahrscheinlich damals.
Ja, weil es halt verkleideter ist. Früher war es halt echt so, es ist halt auch bitterkalt hier auf der Burg. Da muss man natürlich so ein Dalmatiner sich umhängen und eine dicke Decke, das ist der König, der darf nicht krank werden.
Weil ich glaube, im Buckingham Palace und so ist immer noch arschkalt. Das ist ja alles, da zieht es, glaube ich,
wie Hechtsuppe. Und das, ist ja, das zu heizen ist ja auch in diesen Tagen. Und darfst du wahrscheinlich vor dem britischen Volk, kannst du es auch nicht rechtfertigen. Ob die alle so ein winzigen kleine, naja, die haben auch viel mit Feuer arbeiten, die da. Naja, oder die haben in den Gemächern tatsächlich heimlich diese Krönungssachen an. So, ja, Krönung ist vorbei, das ist, und dann ist, wenn es aber so kalt ist, sitzt jeder, auch die Angestellten, jeder hat einen so einen Königsmantel um.
Die liegen alle da mit der dicken Wolldecke auf jeden Fall.
Ich finde es ein bisschen cool, weil es so diesen krassen, und also ich bin ja ein bisschen Fan von so traditionellen Kostümen, außer in Bayern, das ist ja diese ganze Dirndl-Geschichte, ist ja, das kickt mich nicht, aber so dieses ganze Sorbische, wenn man mal in den Spreewald fährt zum Beispiel, dann haben die ja da auch Verrückten, ich weiß gar nicht,
wobei
so richtig,
das
was Sorbisch
nicht so
bedeutet.
Weit weg ist von den Trachten aus Bayern.
Aber ja, vielleicht habe ich die bayerischen Sachen zu oft an Verena Kehrt auf dem Oktoberfest gesehen.
Das kann
gesehen.
Ein Problem sein.
Und die sorbischen Sachen sind ja auch mit so großen Blumen und so sehr Natur und irgendjemand hält immer eine Gurke fest und so. Das finde ich schon schön. Das finde ich auch im Jetzt besonders schön, weil sich das so unterscheidet. Also mir könnte das gefallen. Ich will jetzt sofort diese Bilder googeln, die ich nicht gesehen habe. Sieht das denn schön aus oder sieht das muffig aus und als wenn es ein bisschen riecht?
Nein, nein, das sieht ganz toll aus. Also, aber es ist halt so absurd drüber irgendwie, weil ja niemand mehr mit so einem bodenlangen blauen Mantel irgendwie da, weißt du, wie der heilige St. Martin oder so ums Eck kommen würde. Das ist einfach auf so eine ganz skurrile Art beeindruckend. Also wenn man so 2 Meter davor steht, denkt man auch manchmal, also man, wenn es nicht so gelernt wäre, dass man Ehrfurcht hat und Respekt und so, könnte man es auch reichlich albern finden.
Ja.
Tatsächlich, ne? Ist eigentlich auch lustig.
Ja, und man kennt es ja wirklich nur von so Game of Thrones und so eine Sache.
Genau.
Ja.
Und ich, die Engländer hadern ja jetzt total, ne, mit der Monarchie. Also es gibt ja echt viele.
Der neuesten?
offenbar ist seit dem Tod der Queen was passiert und jetzt wird so diese Kerbe, die da offenbar aufgegangen ist oder diese Lücke genutzt, um zu sagen, macht das überhaupt noch so viel Sinn mit der Monarchie? Mhm. Und ich finde aber so krass, dass das ausgerechnet jetzt passiert. Super viele Expertinnen haben dann immer gesagt, jetzt geht's England gerade nicht gut, die wirtschaftliche Lage ist angespannt und jetzt möchte man denen nicht mehr so viel Geld geben, weil die kosten ja richtig viel, ne, die Royals. Und da dachte ich, das finde ich total lustig, weil das Argument Geld hätte ich natürlich ab Sekunde 1, wo ich da Steuern zahlen müsste, gehabt. Aber jetzt kommt ihr damit. Das finde ich krass, aber sie stehen richtig in Frage.
Vielleicht haben die richtig Angst gehabt vor der Queen und trauen sich erst jetzt, wo Umbruch ist, zu sagen, jetzt, wo die echt, könnten wir es nicht bei der Gelegenheit anders, der Charles scheint ja auch keine Lust zu haben, sowas. Vielleicht deswegen auch die ganzen Lippenleser, dass die jetzt versuchen, auch Charles mit auf die Seite zu, du magst das doch auch nicht so sehr, dein Ding wäre es doch jetzt auch nicht, ne? Dass vielleicht die sich jetzt erst trauen, weil man merkte ja schon wirklich, als sie gestorben ist, wie groß dieses Zerwürfnis war. Also weil ja auch die meisten Engländer wissen, wie viel Scheiße Monarchie gebracht hat. Ja. Aber dennoch hast du ja jedem auf der Straße angesehen, dass ein Teil von deren Herz wirklich dem Ding gehört. Und das fand ich beeindruckend. Und vielleicht ist dieser Teil, der sich nicht getraut hat zu sagen, wir wollen das vielleicht grundsätzlich nicht mehr. Vielleicht wurde das zu sehr auch mit der Frau verbunden als Mutter der Nation. Und jetzt, wo so ein Cut ist, ist es vielleicht einfacher zu sagen, wo gerade Pause ist, vielleicht gar nicht mehr. Also ich habe das nie kapiert, Monarchie. Ich habe auch nie, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, nie richtig gewusst, was deren Job ist und wie viel Geld fließt. Aber das ist ja genau wie du sagst, wirklich einfach nur so eine Show-Manege. Und das ist so sinnlos, wenn die wenigstens Herrscher wären, weißt du, wenn man so wüsste, na gut, das sind jetzt halt die Chefs vom Land, aber wenn die auch nur dastehen in ihren Game of Thrones-Pelzen, dann ist es so, dann macht auch keinen Sinn, dafür Geld zu zahlen. Das ist halt wie ein wirklich teures Schaufenster haben.
Also was ich schon ein bisschen schön daran finde, ist, dass wir Deutschen haben ja keine Helden und wir tun uns ja auch oft schwer mit
Thomas. Was mit Thomas Gottschalk?
Ja, genau,
und stimmt, Markus Lanz und so, wir haben schon Helden.
Die Deutschen feiern das ja nicht so, aber auch in Gebäuden oder so, ne? Ich finde schon, wenn man jetzt in London steht und man sieht so ein Buckingham Palace.
Dieses Aufhängen von Bildern, ja.
Genau, oder man, also keine Ahnung, du kannst ja jede Stadt irgendwie nehmen, meinetwegen jetzt auch Rom oder sowas, wenn Geschichte dann nochmal so in die Moderne fällt und man das so sehen kann, was dann früher, in welchem Prunk, in welchem Ausmaß das stattgefunden hat.
Keiner ein Hitler-Ding, das ist unsere Geschichte, das ist das Gruselige.
Aber
haben niemanden zum Aufhängen.
Dann finde ich das irgendwie manchmal, beneide ich die auch ein bisschen darum, wobei ich jetzt die nicht um die Monarchie oder so beneide.
Nee, ich
aber
weiß, was du meinst.
Ich finde, manchmal haben wir das nicht. Es hat halt, wie du sagst, was sehr Verbindendes. Und ich glaube, Charles will es auch retten, weil jetzt pass auf, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Das sagt schon, was das im Herzen, im Kern für ein Job ist.
Werbung.
Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes, ne? Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach, glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege, das ist für mich Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl von Entspannung und von Glück zu unterstützen mit Geruch.
Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und die haben zum Beispiel meinen absoluten Favoriten Zirbenwald. Zirbenwald, denke ich sofort. Ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich, ich darf jetzt entspannen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass einen das beruhigt und runterbringt und so. Mhm. Dieser Geruch, also das ist schon mal herrlich. Ich weiß genau, was du meinst mit Nachhelfen. Und, weil du auch von Glück sprichst, bei Primavera dreht sich 2024 alles ums Glück. Also einfach, weil die wissen, dass Me-Time enorm wichtig ist in diesen Zeiten, um eben glücklich zu sein.
Jo.
Die Marke kommt aus dem schönen Allgäu, daher vielleicht auch die Inspiration mit der Zirbenwald. Und da wird auch jedes Produkt produziert.
Ah, ja, cool.
Und Primavera gilt als Bio-Pionier für Aromatherapie und Naturkosmetik. Das bedeutet, bei Primavera gibt es vegane Organic Skincare und kurze Duftauszeiten, denn diese Dinge können uns eben dabei helfen, den Alltag so ein bisschen glücklicher zu gestalten. Ein bisschen Alltagsglück für zwischendurch.
Ja, man unterschätzt tatsächlich manchmal die Macht von Gerüchen, finde ich. Was für einen Unterschied zum Beispiel so ein Raumspray, wie du gesagt hast, machst oder eben einfach so schön riechende Körper. Körperpflege. Ich habe zum Beispiel eine Handcreme von Primavera, die riecht original nach Zitronenkuchen. Und mehr Glück kannst du ja eigentlich gar nicht haben, außer frisch gebadet im Bett liegen und nach Zitronenkuchen zu riechen. Ich meine, hallo?
Total. Und ich meine, das weiß man ja auch, dass sowas wie Zitrone, Bergamotte und Orange, das senkt den... Nee, warte mal. Dass so Düfte wie Zitrone... Das weiß man ja auch, dass so Düfte wie Zitrone, Bergamotte und Orange den Serotoninspiegel steigern können und damit eben auch die Laune. Und nicht nur Zitrusfrüchte machen glücklich, auch Vanille und Tonka steigert alles das Wohlbefinden, ja. Ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera, euer persönliches Glück finden, da ist quasi für jede Nase was dabei. Wir haben Code für euch, BAKU24, BAKU24, alles groß geschrieben, 24 als Zahlen, schenkt euch Primavera bis zum 25.05.24 zu jeder Bestellung. Also kriegt ihr on top das vegane Cleansing Oil Calming and Softening. Das reinigt gründlich, schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also ich benutze so nicht, Max.
Und das gibt's als Geschenk dazu, oder was?
Kriegst du einfach geschenkt.
Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Shownotes, wo es übrigens auch nach Glück riecht.
Sehr.
Keine Werbung mehr.
Ja, aber den Satz glaube ich ihm nicht. Das ist ein Satz, das ist der Satz, den jeder König heute sagen sollte. Aber das glaube ich dem nicht. Ich glaube dem das. Kann man dafür verklagt werden, dass man sagt, man glaubt dem Charles das nicht?
Nee, hoffentlich nicht. Aber ich glaube, dass er das... Also okay, vielleicht sagt das aus taktischen Gründen.
Es ist ein richtig schlauer Satz. Ich werde den ab jetzt auch immer sagen. Immer wenn ich was für Leute mache, sage ich, ich bin nicht hier, um bedient zu werden, ich bin hier, um zu dienen. Das wäre das nächste Mal, wenn ich dich sehe, sage ich das.
Ja, aber ich finde es, ich glaube schon, dass das die Haltung ist, die sie haben eigentlich. Die Queen hat den Job ja auch so verstanden eigentlich.
Sagt sie.
Sagte sie.
Ich habe keine privaten SMS von der Queen gelesen. Ich weiß es nicht. Ich
Na, glaube, sie hat schon so das ausgeführt.
Auch bei WhatsApp?
Ja, überall. Sie hat das,
lieber genau. William, ich bin nicht hier, um, sondern...
sie hat den Satz nicht gesagt, aber sie hat sich schon so verhalten, finde ich. Also sie hat schon versucht, quasi, also sie hat das ja quasi erfunden, dieses...
Und das hat die Leute ja dann auch gekriegt.
Jetzt mal ohne Quatsch. Hände schütteln, ein bisschen winken, Hand vor Mund, Gedöns.
Das ist wahrscheinlich, also dieses ganze Götzen, darauf läuft es auch ein bisschen hinaus, ne? So Götzenbilder, Bilder von Leuten, die man lieb hat als Land, das geht uns ja tatsächlich ab. Ich bin damit ein bisschen groß geworden, du nicht, wegen der ganzen DDR-Erich-Honecker-Sache. Also bei uns hing tatsächlich Erich Honecker.
Sag mal, im Wohnzimmer?
Nein, um Gottes Willen. Da waren wir auch ein bisschen anders, aber in der Schule. Also da, wo dann in Italien der Papst hängt, glaube ich, oder eben in England. Ich habe ja ein Jahr in London gelebt und da war es wirklich auch so, an Ämtern sitzt du immer jemanden gegenüber und über dem hängt dann noch die Queen. Also die sehen die gar nicht. Ich habe ewig in irgendeinem Buch mal drüber geschrieben. Sondern ich sehe also den Beamten und die Queen und bin so doppelt unter Pressure. Und in anderen Ländern ist das ja oft dann der Papst oder irgendjemand. Und bei uns früher war es dann halt der Erich Honecker. Den mussten wir auch gut finden. Da war ich so klein, dass ich nur kein Gefühl dafür hatte. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich sowas hätte, so einen Götzen oder so, dass, also die Verbindlichkeit daran verstehe ich. Ich fühle sie nur nicht. Und wir haben eben niemanden. Wen willst du denn als Deutschen?
Nee, wir wollen es aber auch nicht. Nee, darum geht es, glaube ich, nicht, sondern wir hätten ja schon auch Leute, die man ein bisschen abfeiern könnte. Aber
die Brandt?
Das wollen wir einfach nicht. Wir sind
doch Thomas Gottschalk. Es wird auf Gottschalk hinauslaufen. Wenn der irgendwann stirbt, dann wird das passieren, dass in deutschen Wohnzimmern die Haare, auch weil der das Haar, der hat auch das Haar für so ein Götzenbild.
Ich weiß genau, was du meinst, aber verglichen jetzt zum Beispiel mit den Amerikanern, wo man dann schon einfach diese Bereitschaft mitbringt, wirklich auch Stars zu kreieren, das finde ich, haben wir nicht. Auch nicht bei Thomas Gottschalk. Da arbeitest du schon jede Woche so hart gegen, dass wir das nicht zählen lassen.
Stimmt, ich mache dem das kaputt. Das kann auch sein, weil wir so ein neidisches, missgünstiges Völkchen sind.
Ja, und woher kommt das? Können wir das jetzt heute hier mal final auflösen? Die ewige Frage, warum sind die Deutschen neidisch und missgünstig?
Ich glaube, das ist total einfach. Das ist dieses ganze schwäbisch-preußische, man muss arbeiten, das, wofür man gearbeitet hat, gehört einem auch, das will man nicht teilen, man will gleichzeitig den Leuten nicht sagen. Wir reden ja überhaupt nicht gern über Geld. Also bis tief in meine Gene ist das drin, dass ich mich schwer tue, wenn jemand sagt, was hat denn das Haus gekostet oder was verdienst du oder wie viel kostet denn der Umzug? Leute reden nicht gerne. Ich glaube, diese Missgunst, könnte ich mir vorstellen, basiert auf diesem, nein, man muss hart arbeiten und dann habe ich aber auch hart dafür gearbeitet und jetzt gehört mir das auch. Dass man gar nicht so sagen will, der ist auch cool. Ich weiß es nicht, jetzt nur eine spontane Vermutung. Die Frage haben wir ja noch nie aufgeworfen.
Ja, ich finde das total interessant, weil dann würde sich ja wiederum die Frage stellen, warum ist deine Leistung in Abhängigkeit von jemand anderem? Also schmälert es deine Leistung, wenn jemand anders mehr hat? Ich komme ja aus der du brauchst einfach ein größeres Auto als der Nachbar. Mhm. Bei uns geht es viel um den Vorgarten vom Nachbarn und was da gearbeitet wird und so. Mhm. Warum braucht es trotzdem diesen, also dass man sich messen will, das verstehe ich, aber warum schmälert es zum Beispiel deine Lebensleistung, wenn der Nachbar ein größeres Auto fährt? Da bist du ja selber schuld, ja, wenn du dir das so schwer machst.
Aber da, das ist vollkommen klar. Missgunst macht sowieso nie glücklich. Da ist ja auch ein Unterschied zwischen Neid und Missgunst. Ne? Neid ist, das will ich auch haben, und Missgunst ist, der soll das nicht haben. Riesiger Unterschied. Also Neid finde ich vollkommen fein. Das ist ja wirklich nur ein, das will ich auch gerne haben. Ich empfinde uns Deutsche aber als missgünstig. Aber wir hatten, also ich weiß nicht warum. Wir hatten ja auch schon bei Bühnen darüber gesprochen, dass die Deutschen ein schwierigeres Publikum sind, weil auch ein Woo, you go girl ist ja auch etwas geben. Stattdessen sitzt du da und nimmst, was du bekommst, bewertest es und machst vielleicht noch eine höfliche Applaudage. Aber so ein richtiges sich gegenseitig abfeiern und sich gegenseitig motivieren auch dadurch ist kein deutsches Ding.
Nee, und die Deutschen haben auch immer, wenn Geld im Spiel ist, ist uns immer suspekt. Also wenn jemand viel Geld hat oder so, ja, wird immer gleich Machenschaften, Verschwörungen, was Hinterlistiges. Ich bin zum Beispiel auch aufgewachsen mit dem Satz, dass Geld den Charakter verdirbt.
Oh ja, das kennt man, ne?
Und diese, also wirklich nach dem Wetter, wenn das ausgeschöpft ist als Thema, kommt es eigentlich immer über Fußball auch zu, warum verdienen die zum Beispiel so viel? Und das ist natürlich eine gerechtfertigte Frage. Die verdienen wirklich enorm viel und auch im Laufe der Jahre immer mehr. Auf der anderen Seite dachte ich schon immer, guck mal, ich glaube, ich verdiene keinen Cent mehr oder weniger, egal wie viel ein Fußballer verdient. Deswegen ist es vollkommen scheißegal, ob der 18 Mal so viel verdient wie ich oder nur 3 Mal. Ich verstehe nicht, warum das so ein... Da finde ich, fängt das schon an, wobei diese Kluft, ne, da sehr groß ist. Aber selbst wenn es dich gar nicht betrifft und gar nicht in dein Leben einwirkt, warum stresst es so viele
Missgunst,
Leute so?
Das ist die Definition von Missgunst. Es beteiligt, also nicht nur das, also doppelte Missgunst, weil wie du schon sagst, mir wird noch nicht mal was weggenommen, aber in der Theorie eben schon. Und das führt, das ist wirklich Zufall, eher zu diesem Thema, worüber ich ja schon länger reden will, warum scheint augenscheinlich nur in Deutschland Sachen nur was wert zu sein, wenn die Gegenleistung auch richtig krass ist. Weil darauf basiert, finde ich, zumindest dieses Fußballproblem. Man denkt, ich arbeite mir den Arschwund für dieses Geld, was ich bekomme, und die machen ja kaum was und kriegen dafür so viel Geld. Ich glaube, dass das der erste dümmliche Gedanke ist von Leuten, die keine Ahnung von Fußball haben, und dass man dann denkt, man darf nur viel bekommen, man darf nur viel belohnt werden, wenn der Aufwand, der Weg dahin auch richtig schwer und schmerzhaft war.
Aber du glaubst ja wohl, dass eine Profifußballerkarriere richtig schwer und schmerzhaft ist.
Also ich weiß, ich denke, gehe davon aus, weil wir haben ja auch schon mal darüber geredet, warum Leute wie du und ich mehr Geld verhältnismäßig pro Stunde Arbeit bekommen als jemand anderes. Und natürlich ist unser Job, hier zu sitzen und zu sprechen, nicht sehr schwer, aber da hängt ja auch so viel noch mit dran. Jetzt von, sagen wir mal, Vorbereitung noch mal abgesehen, aber als auch berühmter wirst du auch, das glaube ich fest, dafür bezahlt, dass du auf einmal den Leuten gehörst. Dass Leute sagen dürfen, das war nicht gut, dass Leute dich fotografieren. Also ne, du bist dann ein bisschen allgemeingut, und dafür finde ich, allein dafür kriegst du auch als Fußballer mehr Geld, und dann ist es einfach eine Schweinearbeit.
Wobei ich sagen muss, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen, dass ich es irgendwie komisch finde, dass gerade beim Fußball zum Beispiel, wo Leute sehr viel Geld bekommen, wenn man sich darüber unterhält, sagen super viele, man hat quasi wie ein Anrecht, scheiße zu sein zu denen, weil die so viel Geld bekommen.
Also ja, das ist die andere
Man
Seite,
darf
genau.
die beschimpfen, man darf im Stadion rufen, was man möchte, weil die kriegen so viel Geld. Und man denkt immer so, wo ist der Zusammenhang? Warum darfst du scheiße zu jemandem sein, weil er viel Geld... Dann macht dem das nichts, dann ist der
aber
weniger
deswegen
Mensch.
Deswegen bekommt, das ist der kleinste Teufelskreis der Welt. Das ist nämlich gleichzeitig auch der Grund, warum du mehr Geld kriegst, weil irgendein Idiot denkt, ja, aber du kriegst so viel Geld. Also das ist so ein bisschen ungünstig, was war zuerst da?
Ich glaube, man überschätzt die Bedeutung von Geld in Form von, das macht glücklich oder es macht resistent oder so. Wenn, nur weil ein Fußballer viel Geld hat, glaube ich, ist es ihm, also die werden sich auch Abwehrkräfte zugelegt haben, aber Geld ist kein guter Schutzschirm, wenn dich jemand beschimpft im Stadion, glaube ich.
Das gilt ja, also die einfache Variante wären ja du und ich. So weniger Geld und ein bisschen weniger Beschimpfung, aber dennoch ist da, also es ist sehr gut zu vergleichen. Und deswegen mache ich den Job auch nur, also wenn das weniger Geld bringen würde, so wie eine normalere Arbeit, hätte ich da keine Lust drauf. Also auch wegen Unregelmäßigkeiten, man ist eben auch nicht fest angestellt, auch das sorgt ja dafür, aber gruselig. Und das kommt auch zurück wieder zu diesem deutschen Ding. Jetzt verdienst du viel Geld, dann glauben die Leute, du hast das Recht, auf die Mütze zu kriegen. Also was ist denn kaputt mit uns, dass man nicht gönnen kann? Mhm. Und ich glaube da eben, um das noch ein bisschen weiterzudrehen, dass das wirklich sowas Preußisches oder vielleicht auch Schwäbisches hat, weil ich kam ja drauf, vor ein paar Wochen, als ich so, ich mache ja kein Yoga, ich dehne mich nur und dann dehne ich mich so und
ich dachte,
dann hat
das ist Yoga.
Ja, ich weiß auch mal nicht so richtig. Also ich habe neulich gestern mal aus Versehen so einen Flow von Maddie Madison gemacht.
Oh, das habe ich auch gemacht.
Ja, aber warte, der war für komplette Anfänger und nach der Hälfte war ich schon durch und dachte, Maddie, are you fucking kidding me?
Hast du die 10 Minuten gemacht oder?
Ich habe das kürzeste und für die allermeisten Idioten gemacht und trotzdem war ich nach der Hälfte so, Alter, ich bin noch nicht mal bei dem Hund, wir können jetzt nicht schon beim Kind, ich kam überhaupt nicht hinterher. Deswegen mache ich immer nur so, ich gehe ganz nach weit unten, bis dieses Wohlweh, sagt man ja, kommt, also bis man in den Muskel sich reindehnt. Und dann habe ich es komplett übertrieben, weil ich dachte, das muss halt auch wehtun. Und dann hat es zu sehr wehgetan. Und da merkte ich erst, was ist denn los mit dir? Warum ist mein eigener Anspruch, erst wenn es richtig wehgetan hat, dann erst wenn der Sport anstrengend war, wenn ich kotzen muss nach dem HIIT-Training, erst dann habe ich was geleistet. Und dann merkte ich, fuck, das gilt für alles. Wenn ich manchmal aus unserem Podcast rauskomme und der macht mir Spaß und manchmal habe ich wirklich nichts vorbereitet und habe trotzdem eine Stunde richtig Spaß gehabt, aber überhaupt nicht gearbeitet per Definition, es ist kein Schweiß geflossen, gehe ich manchmal raus und denke, hoffentlich merken die anderen nicht, dass ich nicht arbeite. Und das ist irgendwie Kacke, denn das Ergebnis zählt doch, oder nicht? Wenn unsere Arbeit in Anführungszeichen Leute glücklich macht und Werbeleute oder wen auch immer glücklich macht, hat das doch eine Berechtigung. Warum glauben wir trotzdem heimlich, ist ja auch ein bisschen Imposter-Syndrom, ne? Warum ist es erst richtig gewesen, wenn wir am Boden liegen und hecheln und sagen, Alter, ich kann nicht mehr?
Also ich glaube, es sind einfach super viele Sachen, die da zusammenkommen, weil ich glaube, dass es im Menschen veranlagt ist, nachweislich, dass du zum Beispiel, wenn du dich angestrengt hast im Sport, macht dein Körper einfach Sachen, die dich happy machen. Also ich glaube...
Also so ausgleichende...
Genau. Und genauso ist es ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel was geschafft hat oder so, dann setzt das ja auch quasi Endorphine frei, man ist sowas wie stolz oder man empfindet Freude über etwas Geleistetes. Ich glaube, das ist einfach total menschlich.
Aber das habe ich nach unserem Podcast, aber das reicht mir nicht. Ein Teil von mir denkt, ich habe nur Spaß und Spaß zählt augenscheinlich nicht, nur die Endorphine zählen nicht.
Und ich glaube, darauf kommt Sozialisation, dass man eben denkt, bei uns ist ja auch scharfe Häusle, Bauer ist die Arbeit, dann das Vergnügen. Komischerweise kommt aber nie das Vergnügen, die Leute tun sich damit alle total schwer.
Aber das ist ja genau der Punkt, dass man gar nicht mehr genießen, man arbeitet auf sein Vergnügen hin und dann will man es noch nicht mal, weil man denkt, man müsste noch mehr.
Ja, das ist, glaube ich, dann so Sozialisation, dass wir das denken. Und dann kommt, glaube ich, auch immer noch so eine Typfrage dazu. Ich habe zum Beispiel von Leuten, die in der Kunst arbeiten, die sagen, es muss gesoffen werden, nachts mit Rotwein, müssen von Musikern, man muss Kette rauchen und nur dieser Prozess ist am Ende ergiebig. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören würde, dann ist vielleicht auch die Kunst weg. Und das ist total krass für mich, weil ich dann denke, wow, ehrlich?
Okay, aber das ist ja so richtig in die eigene Tasche gelogen.
Das stimmt, das ist natürlich auch ein Suchtgefasel, aber ich kenne das auch, dass man irgendwie denkt, ah, wenn das nicht mehr weg ist, diese, weißt du, so
aber
ein
das
Prozess,
ist ja was anderes.
Den man selber
ist
durchläuft.
Ist das nicht Inspiration eher? Fällt das nicht unter Inspiration? Ich muss unglücklich sein, um was Cooles zu schaffen, es muss dreckig
aber
sein, um was Cooles
dieses,
zu schaffen.
Genau, dieses Leiden und dieses, man muss erst so durch was Schweres durch oder so. Ich kenne von mir, dass ich mir super oft Probleme mache, die ich nicht habe. Im Vorfeld, um zum Beispiel sowas wie Anstrengung zu kompensieren oder Aufregung. Und dann denke ich manchmal, es wäre so leicht, es einfach zu machen und nicht darüber nachzudenken oder einfach die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Stattdessen falle ich, schmeiße ich mich selber in den Abgrund, sitze in einem Loch, befürchte das Schlimmste, male mir Horrorsachen aus, um mich dann wieder langsam rauszuarbeiten. Und erst wenn ich wieder oben bin und der Vorhang geht auf und ich sage herzlich willkommen, habe ich es quasi geschafft, wie so eine Computerspielfigur.
Aber hätte man gar nicht da reingemusst, ne, in dieses Loch, der hätte einfach direkt gehen können.
Genau, und das mache ich aber auch nicht, wie als müsste man manchmal auch erst durch das Tunnel und durch das Elend durch, um am Ende zu strahlen.
Aber du kannst das ja nicht mögen, richtig? Weil das ist ja im Grunde Selbstgeißelung.
Ehrlich gesagt ist das ja nicht so, dass man morgens aufsteht und denkt, so, in 3 Tagen ist der Job, dann werde ich wohl heute mal richtig, da werde ich mich wohl heute mal in den Abgrund schmeißen. Ich glaube, dass das ja meistens Mechanismen sind bei den meisten Leuten, die völlig unbewusst starten und wo du dann vielleicht im Laufe der Jahre irgendwann merkst, warum ist eigentlich immer so ein Drama, bevor irgendwas
passiert. Ja, ich meine, das ist auch so ein Ritual, was man sich dann so ein bisschen doof angedingst hat. Aber so generell diese, und ich bin ja gar nicht schwäbisch, weil du meinst, das ist so ein bisschen
das
Sozialisierung.
Das sagen immer alle, aber alle sind schwäbisch.
Deswegen sage ich immer preußisch, weil ich glaube, das hat ja auch was davon, richtig? Und das gilt für größere Teile von Deutschland, weil ich wüsste nicht, wo es bei mir herkommen soll. Ich bin gar nicht so erzogen so sehr. Ich bin ja eher, ich habe ja so ein bisschen so auch eher so Künstler oder intellektuelle Eltern. Wir waren gar nicht so von wegen Auto und so. Also das, so bin ich gar nicht. Und dennoch ist das fast genetisch in mir verwurzelt.
I think it's German too. Also ich glaube schon, dass wir sind ja so eine Leistungsgesellschaft.
Exakt.
Und ich habe mal irgendwo ein Buch gelesen von jemandem, der jetzt quasi hier lebt, aber ich glaube ursprünglich aus Neuseeland kam oder so und immer gesagt hat, woran erkennt man die Deutschen? Und dass die zum Beispiel fast alle anderen Nationen sagen, wenn die Deutschen sagen, sie arbeiten 8 Stunden, arbeiten sie auch 8 Stunden. Mhm. In anderen Ländern steht auf dem Zettel 8 Stunden, aber cool, wenn es 4 sind.
Ja, also
es hat halt auch gar keiner irgendwie den Anspruch, auf 8 zu kommen, aber die Germans halt schon.
Ja.
Und das finde ich total lustig. Es scheint uns schon auch so eigen
ja,
zu sein.
Ja klar, ich meine, in all den Auswandersendungen siehst du es ja. So die ganzen Deutschen, die nicht ein Wort Sprache können, aber trotzdem sauer sind, dass der Spanier nicht um 8 Uhr kommt, wie versprochen. Und mein Problem ist, dass ich beides bin. Ein Teil von mir denkt, ach, der Spanier, so müsste man leben, sagen, ich komme schon irgendwann und dann kommen. Gleichzeitig könnte ich das nie, aus genau diesem Grund, von wegen, ich darf nicht, man muss, wenn man um 8 sagt, muss man um 8 da sein. Und ich wäre auch dieser asoziale Deutsche, der sagt, Entschuldigung, wo ist denn der Spanier um 8 Uhr morgens?
Ey, aber wir sind das auch so gewohnt, oder? Als ich war mal in der Türkei mit so einem Universitätsaustausch und dann stand da einfach an der Apotheke, komme gleich wieder. Und nach einer Stunde dachte ich, was ist eigentlich die Definition von gleich?
Ja, aber da bin ich deutsch, ich will das wissen. Ich will eine Minutenzahl und einen Timer, der runterläuft.
Und ich war wirklich so, Entschuldigung, Kollege, auf deinem Zettel hier steht von 10 bis 18 Uhr. Wie kann man da jetzt eine Stunde weg sein? Weil das wird es bei uns ja nicht geben. Nee. Wobei, es hätte es bei uns nicht gegeben. Ich muss sagen, im Zuge der allgemeinen, ich weiß gar nicht was.
Verjogginghosierung?
Nee, es scheint ja auch bei uns irgendwie Mitarbeiterkrise zu sein. Ich stand jetzt neulich tatsächlich auch vor einer deutschen Apotheke und da war, oder vor der Post, und da ist jetzt einfach auch mal 2 Tage die Woche dicht. Nicht wegen Streik, sondern einfach wegen, ich weiß es nicht, es gibt keine Leute mehr oder... also ist jetzt auch oft Glückssache.
Die Post dazu? Ich dachte, die sind zuverlässig wie...
die Post!
Nee, naja, ich meine mit so Öffnungszeiten zumindest von Läden.
Nee.
Ich glaube, die sourcen out. Weil die ganzen Leute ihre Retouren, es geht ja kaum noch ernsthaft, glaube ich, jemand zur Post, außer du hast was super Kompliziertes wie versichert nach Asien, aber über London oder sowas. Jetzt machst du doch einfach, du drückst doch alles aus, gibst es dem nächsten Späti, der Retouren entgegennimmt. Die brauchen, glaube ich, keine Pöster mehr.
Nur in Berlin, glaube ich.
Ach so, stimmt. Wir leben ja auch nicht in ganz Deutschland. Das Doofe ist, dass man sich das mit dieser Eigenart selber auch schwer macht. Wie du es ja eben, wie dein Loch vor Bühnen oder so. Man steht vor der Apotheke und ja, man ärgert sich. Man könnte aber auch einfach rumsitzen und sich eben nicht, it is wie it is. Das ist was ich ja dringend lernen muss. Einfach den Ist-Zustand akzeptieren, weil ich den meist schlimmer mache durch die ganzen Emotionen, die ich über diesen Ist-Zustand habe und dann ja auch die Zeit habe, weil man wartet, diese Emotionen so richtig auszuleben. Sich wirklich 12-mal zu sagen, anstatt man da einfach sitzt und popelt oder so. Und das, auch das ist so deutsch. Wir machen es uns so schwer. Ich wäre gern irgendwie italienischer.
Denkt man immer, aber dann ist man super. Ich habe immer gedacht, ich bin Amerikanerin.
Was?
Wie super viele.
Ach, wobei doch, weil du auch mit dem Lachen und du kannst jedem das Gefühl geben, hi, alles super cool.
I love it. The das show and nicht. Everything and Hollywood und so. Und einfach dieses, ich find's toll. Ich fand's mal toll, das muss man ja auch sagen, Amerika ist auch immer das, was es mal war. Aber dachte ich immer, ich bin super amerikanisch und so. Und dann reist man aber dahin. Ich habe da durchaus längere Zeiten auch verbracht und dann steht man schon da und denkt, ne, also so amerikanisch bin ich dann leider doch nicht. Zum einen leider und zum anderen auch Gott sei Dank, ich würde nie eine Unterhose in den Trockner schmeißen und sie 3 Stunden trocknen. Es gibt so ein paar Sachen, wo man denkt, wie benagelt wird's wohl noch werden und so. Also dann, ich finde, egal wo man hinkommt auf der Welt, merkt man schon, man ist schon das, wo man herkommt.
Ja, man kommt nicht drum herum. Ne? Man kann sich im eigenen Land so tun, als wäre man Butterfly und ganz anders als die anderen. Aber wenn du draußen bist, dann weißt du genau, du bist auch nur so ein deutscher Wurm.
Bist auch nur deutsch.
Ja, Mann, irgendwie ein bisschen uncool. Ich glaube, dass das auch blöd ist. Ich glaube, dass, wenn ich es noch ein bisschen deeper machen darf, da ja auch eine Menge psychische Probleme kommen von diesem ganzen Arbeitsdruck. Wenn wir, die ein wirklich privilegiertes Leben führen, das schon immer mal wieder haben. Wie geht's denn Leuten, die wirklich die klassischen 8 Stunden arbeiten müssen? Ich habe neulich mal, oder vor Monaten, als es auch noch mal so um bedingungsloses Grundeinkommen ging, da müssen wir gar nicht hin, aber mal für mich selber so ausgerechnet, wie viel Zeit man eigentlich für sich hat. Weil gleichzeitig brüllt einen die Welt ja auch mit Selfcare an, ne? Und man muss sich auch mal um sich kümmern. Und dann habe ich es überlegt, ich glaube, es ist gar keine Zeit vorgesehen im Leben. Weil du musst ja, lass uns das mal, das ist jetzt sehr unvorbereitet, aber so durchspielen. Wann steht ein durchschnittlicher Mensch auf, so zur Arbeit? 6, 7 oder was? Und dann
hängt vom Job ab, so, aber ich würde sagen, bis spätestens 8 sind die Leute am Start.
Ja, und dann hast du ja diese Zeit vor der Arbeit, gilt ja überhaupt nicht, richtig? Du musst dich waschen, Zähne putzen, frühstücken, vielleicht noch Familie versorgen. Selbst wenn du alleine bist, gehst du dann los. Keinerlei Me-Time. Du musst irgendwie zur Arbeit. Dann hast du, sagen wir mal, schon von 8 bis du, keine Ahnung, dann hast du 8 Stunden Arbeit und danach kommen ja noch 1000 andere Sachen, die du machen musst. Einfach für dich. Du musst erstmal nach Hause und dann musst du vielleicht nochmal duschen und was essen oder einkaufen. Oder zur Apotheke und zur Post so ein Schissel machen. Und dann abends hast du eigentlich nur Glück, wenn du Single bist. Aber selbst dann sollte man im besten Fall auch Freunde sehen oder möchte. Und dann musst du dich um die Familie kümmern und sowas wie eine Stunde Fernsehen ist ja auch keine Me-Zeit. Es gibt also tatsächlich in einem Alltag tagsüber keinerlei Zeit, um ernsthaft Zeit für sich zu haben. Und ich rede nicht von 10 Minuten mit Maddie Madison zu langsam dehnen, sondern 1-2 Stunden, ich weiß nicht, Hobby oder so. Und das ist doch furchtbar. Da bleibt ja überhaupt nichts über. Es ist ja überhaupt gar kein Wunder, dass Leute verrückt werden, Burnout haben und so. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Erfinder der Arbeit sich das gedacht hat.
Ja, die Umfragen gehen ja auch in die Richtung, dass die Leute eher weniger arbeiten wollen. Oder es kommt ja eine sehr junge Generation nach, die sagt, Arbeit an sich ist für sie kein Wert mehr oder ja. Karriere. Die wollen halt lieber irgendwie Freizeit oder Zeit mit ihren Freunden verbringen oder Zeit für ihre Interessen haben oder so. Ja, ich glaube, es ist natürlich auch was, was man sich erarbeitet hat. Weil wenn man zurückdenkt an die Anfänge von Industrialisierung, dann war es natürlich noch beschissener. Ich meine, Leute haben am Wochenende gearbeitet. Ja, da gab es gar nicht sowas wie, du hörst mal auf zu arbeiten.
Aber irre, dass das mal jahrhundertelang der einzige Grund war zu leben, zu arbeiten. Das erscheint mir falsch.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ich oder wir heute hier sitzen können, weil Leute das vor uns gemacht haben. Also unser Wohlstand basiert natürlich darauf, dass Leute sich in den Arsch
abgearbeitet
haben.
Danke und alles. Danke, Jungs. Gerade an die Industrialisierung. Danke für all die Geräte, die nachkommen und so. I get it. Aber danach kann es ja jetzt auch nicht gehen. Wir können ja nicht, uns nicht immer mit Neandertalern vergleichen, von wegen, wir haben es jetzt schon besser als vorher.
Was ich aber schon finde, ist, dass man, also keine Ahnung, muss man nicht. Ich kann natürlich auch sagen, ich will auch nicht arbeiten und ich finde, Arbeit sollte sich in Grenzen halten oder so. Aber wir wollen ja trotzdem alle das Leben leben, das wir leben. Also wenn man das sagt, denkt man immer, alles bleibt, wie es ist. Und man arbeitet halt weniger. Und das ist ja zumindest die Frage, wäre das so? Also das ist ja zum Beispiel auch beim bedingungslosen Grundeinkommen die Frage, wie viele Prozent der Leute würden das quasi machen? Wie viel weniger würden die arbeiten? Und würde dann quasi noch überhaupt sowas wie die Produktivität, die wir jetzt haben, wäre die überhaupt noch gewährleistet? Könnten überhaupt noch alle Jobs, die man quasi besetzen muss, damit es funktioniert, wären die überhaupt noch besetzt oder so? Es wären riesiges Sozialexperiment.
Es wird ja getestet gerade. Es gibt irgendeine Seite, wo die, glaube ich, immer über so Crowdfunding Kohle sammeln und immer wenn genug da ist, finanzieren die einem Menschen als Test ein Jahr oder so das. Und ich glaube, die Idee bei bedingungsloses Grundeinkommen ist ja vor allem, glaube ich, dieser Selfcare-Moment, dass der Druck, arbeiten zu müssen, weg ist, sodass im Kopf mehr auch Zeit, aber auch Raum für Bedürfnisse, für Inspirierung und dann auch Kreativität ist. Das ist ja im Grunde bewiesen. Ne? Wenn du nichts zu tun hast, fängst du an, die Sachen zu machen, die du gerne magst. Und oft,
das weiß ich nicht.
Das ist der Wunsch. Man weiß es ja auch, ich weiß auch nicht, ob das laufen würde. Ich finde die Idee nur so interessant, weil, glaube ich, gerade bei Deutschen, um das ein bisschen zu schließen, der Druck enorm ist. Es geht manchmal, glaube ich, noch nicht mal notgedrungen um die Arbeitszeit, sondern dieses, ich muss, sonst überlebe ich nicht. Und das schneidet einem so an Wohlgefühl weg und auch an Kreativität, die in richtig coole Sachen umgesetzt werden könnte. Also aus Kreativität entstehen Erfindungen und all das. Berechtigte Frage ist, wer macht dann die unattraktiven Jobs? Aber Fakt ist, die werden ja auch
wirklich alle kreativ. Also die Annahme, dass jetzt irgendwie alle, die dann nichts machen, wahnsinnig kreativ sind und wahnsinnig gewillt, irgendwie was beizusteuern, was der Gesellschaft hilft oder was für sich zu machen oder keine Ahnung, was auch immer sie möchten, das weiß man halt nicht. Und dieses Experiment, die machen das mit 100 Leuten, manchmal mit 1000 Leuten, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr überschaubar und ausgewählt oder manchmal kann man das gewinnen oder so. Was passieren würde, wenn du das jetzt in einem Land in der Größe von Deutschland einfach einführen würdest. Darüber gibt es nur Annahmen. Das weiß man ja tatsächlich nicht.
Werbung.
Also, gerade ist ja wieder wahnsinnig viel los. Ich bin viel unterwegs und wenn du dann endlich mal zu Hause bist und alles geschafft ist, dann will man wirklich nicht überlegen, was kochen wir denn heute Schönes?
Ja, furchtbar.
Dabei finde ich es wirklich am allerwichtigsten, dass man gerade in stressigen und so ein bisschen hetzigen Zeiten gut ist, weil sonst wird ja alles ganz schnell ganz schlimm. Ja. Und diese Woche war mir zum Beispiel wir sind nämlich heute bei unserem Werbepartner HelloFresh. Und da habe ich mir wunderschöne Sachen ausgesucht. Nämlich hatte ich Lust auf Balsamico-Linsensalat. Da war Hähnchenbrust mit dabei. Das ist ja beides ein Allrounder, finde ich. Das geht immer.
Ja, geht immer.
Und ich bin angetan vom Satay-Tofu-Hack auf Glasnudelsalat.
What?
Da ist auch Pak Choi dabei. Liebe ich auch in allen Lebenssituationen. Und ja, es war wirklich alles wahnsinnig gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ich weiß halt da wirklich immer, es ist alles frisch. Es sind hochwertige Zutaten.
Ja, an HelloFresh, dass das so einfach ist. Ich mag immer, wenn Sachen einfach sind. Und HelloFresh ist echt wie Malen nach Zahlen. Die Rezeptkarten, die da mitgeliefert werden, sind super übersichtlich. Das Kochen nervt überhaupt nicht und ich bin wirklich schnell genervt vom Kochen. Und auch dieser ganze Planungsstress, was will ich jetzt essen und ach, ich muss noch einkaufen, ach, das habe ich ja gar nicht, fällt alles weg. Und man kann sich tatsächlich jede Woche aus 40 Rezepten was auswählen. Ist wirklich cool, da ist für jeden Geschmack was dabei. Man kann sogar theoretisch seinen kulinarischen Horizont erweitern, weil ich bin ja so ein bisschen, naja, ich sag mal eintönig in meiner Essensauswahl. Ich bin so ein bisschen, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und dank HelloFresh habe ich aber schon diverse Zutaten und Rezepte für mich entdeckt. Stichwort Pak Choi. Dachte ich immer, das mag ich nicht. Zack, war es dabei, war auf einmal lecker. Und dadurch, dass man jetzt das alles in so perfekten Portionen geliefert bekommt, verkocht man quasi nicht umsonst Stuff. Weißt du, man spart Geld, man muss nichts wegschmeißen, man hat genau so viel, wie man braucht für sein Gericht. Und besser geht es ja im Grunde überhaupt nicht. Deswegen, wenn ihr HelloFresh endlich mal testen wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK für HelloFresh, Bauer, Feind und Kuttner. Alles groß geschrieben. HFBUK. Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine, bitte?
Ja, und aber apropos bitte, der neue Code ist für neue und auch ehemalige KundInnen gültig. Und
ja,
alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Es ist quasi Mal nach Zahlen oder Kochen nach Karten.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Keine Werbung mehr.
Aber allein, dass jemand sich darüber schon mal Gedanken macht, finde ich interessant, weil das genau darauf eben basiert. So wie viel von dem ich muss man einem wegnehmen, damit man vielleicht sogar ein besseres Mitglied der Gesellschaft wird. Das ist, glaube ich, schon die Hoffnung. Ich glaube, es geht denen nicht darum, dass alle endlich mal ausruhen können für ohne Geld, weil so viel ist es auch nicht. Es geht ja eigentlich nur darum, tatsächlich das Überleben
zu sichern.
Genau. Und mit Kreativität ist ja jetzt auch nicht immer was Künstlerisches, ne, sondern Leute, die sich Motoren ausdenken, das basiert ja auch auf Zeit haben, auf tüfteln können. Und das kannst du nicht, wenn du erstmal Frühstück wie alle machen musst und so. Ich glaube, es geht darum, so Zeitfenster zu schaffen. Und vielleicht wäre das schon gegessen, wenn man einfach die Mindest- oder Maximalarbeitszeit, du siehst, ich habe gar nicht ausreichend Ahnung, so eindämpfen würde, dass es einfach verboten wäre, bestimmte Zeiten zu arbeiten. Dann muss es auch kein Grundeinkommen geben.
Also ich bin der Meinung, dass es total hilfreich wäre. Ich habe mich super viel mit zum Beispiel auch Rente und sowas beschäftigt, weil ich in Rente gehen möchte.
Kannst du dich auch mit meiner beschäftigen?
Nein, ich habe mich mit der regulären Rente beschäftigt. Ja, ich kann mich super gerne damit beschäftigen. Und dann habe ich eben auch wahnsinnig viel darüber gelesen, weil ich das bald auch in meiner Sendung machen möchte, dass es sich zum Beispiel so verschoben hat. Also wir haben ja eine riesige Rentendiskussion.
Welche Sendung? Von wem? Warum?
Meine, weißt du, die Bauerfeind, der Talk. Ich will mal darüber reden, was.
Ja, das macht also, ja totalen Sinn.
Ob wir jetzt so eine, also eigentlich, ob wir jetzt gerade so einen Kampf alt gegen jung haben, ne? Weil die Interessen ja doch ein bisschen auseinandergehen.
Ja, guter Punkt.
Habe ich mich in dem Zusammenhang mit Rente beschäftigt. Und Rente gilt ja mittlerweile bei uns so als. Das ist dann das Paradies. Darauf arbeitet man hin. Dann hat man endlich frei. Und die Rentner sind ja heute total rüstig und noch richtig gut in Schuss. Und dann, weiß ich nicht, mach mal Motorrad.
Dann wird gelebt. Ja, genau. Aber auch so absurd. Nur als Zwischeneinwurf. Warum darf erst ab 65 gelebt werden?
Ganz genau. Das ist die Frage. Und es gibt eben auch, und ich glaube das total, ganz viele wollen halt jetzt quasi auch nochmal in diesen Vorruhestand gehen, ne, wo man schon früher ausscheidet, was wir ja jetzt nicht mehr machen können, weil die Kohle ja langsam knapp wird in der Rentenkasse und so. Und dass es eine Illusion ist, dass man denkt, wenn man dann super viel Freizeit hat, dann ist alles geil. Dass es zum Beispiel total hilfreich ist, Japan macht das so, die Leute so langsam aus dem Arbeitsleben zu verabschieden. Die reduzieren langsam die Arbeitszeit, weil das ein sozialer Faktor zum Beispiel auch ist. Weil du eingebunden bist, weil es dir das Gefühl gibt, gebraucht zu werden, weil du einfach selbstverständliche Interaktionen hast, die, wenn du das nicht hast, komplett erarbeiten musst. Und dass dieses Glücksgefühl, ähnlich wie bei Geld übrigens, es gibt ja auch so eine Zahl von, ich weiß gar nicht, wo die war, 200.000 Euro und ab da wirst du auch nicht mehr glücklicher oder so.
Oh ja?
Ich glaube ja oder insgesamt, keine Ahnung. Sorry, das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen und kann auch veraltet sein und so. Und dass es auch so ist mit freier Zeit, dass man so 2 Monate super happy ist und denkt, das ja, ist das doch nicht die Möglichkeit. Und im dritten denkst du, vielleicht bin ich aber auch einsam. Was mache ich? 24 Stunden sind lange. Was mache ich den ganzen Tag?
Vielen Menschen, gerade so Männer, da gibt es ja auch Filme so drüber, wenn die ihr ganzes Leben lang auch fürs Ego, ne, scheiß auf den Job, den die machen, aber in führenden Positionen und Leute, und wenn das auf einmal wegfällt, kann das natürlich wahnsinniger so Tour
machen. Viele Leute sterben auch in dem Moment, wo sie in die Rente gehen.
Das glaube ich, weil sie Arbeit, denn nicht so, mehr gebraucht werden. Genau. Aber auch das ist ja eigentlich, also super nachvollziehbar, aber auch so traurig, dass Leute sterben, wenn sie nicht mehr arbeiten können.
Weiß ich nicht. Weißt du, es ist ja vielleicht auch am Ende, ich will was ganz Pathetisches sagen, ohne dass ich
Soziale
jetzt...
gebraucht werden.
Nee, auch man kann ja auch seinen Job lieben. Es ja, kann ja, ja auch ja, so ja. sein, dass man wirklich Klar. was Geiles gemacht hat und denkt so, wenn ich das nicht mehr machen kann, macht mein Leben auch keinen Sinn. Also wie bei zwischenmenschlichen Beziehungen und so kann ja
eigentlich... Ja, Cops werden ja dann auch so Privatdetektive und so, wenn sie nicht mehr beim Sheriff sein dürfen, humpeln die mit ihren Gehhilfen dann nochmal alleine durch Los Angeles und finden Killer.
Also ich glaube, dass heute Arbeit unter anderem negativ ist, weil da so ein hoher Druck drauf liegt, weil da so eine hohe Erwartung drauf liegt, weil durch Globalisierung und alles mögliche viele Ängste damit verbunden sind, der Leistungsgedanke immer mehr geworden ist, man immer das Gefühl hat, man ist ein Versager, aber die ganze Zeit und egal, was man erreicht hat. Ich glaube, solche Aspekte daran sind verkehrt. Ich glaube auch, dass man über die 4-Tage-Woche zum Beispiel diskutieren müsste und wie die aussehen kann. Und dass es aber trotzdem, ich bin ja trotzdem immer noch eine totale Befürworterin von, wir nennen es mal in Anführungszeichen Arbeit, im Sinne einer sinnvollen Tätigkeit im Leben, weil ich glaube, dass das ein super wichtiger Baustein ist, den es braucht.
Unbedingt. Ich glaube, vielleicht habe ich es zu sehr in die falsche Richtung, weil natürlich, aber ich glaube, dass der Optimalzustand von jeder macht das, was er am besten kann und gut kann, das war zumindest früher bei den Neandertalern, glaube ich, so, das ist nicht mehr so, weil dann wäre es nämlich gut, weil dann machen Leute eben ihren Job gerne und wer ihn gerne macht, macht ihn gut und pipapo und jetzt geht's. Vielleicht ist auch die Lösung, was ja auch schon mal diskutiert wurde, dass man nicht direkt nach der Schule anfangen muss zu arbeiten, weil dann hat man ja, das hatte ich enorm, dieses Gefühl von, oh Gott, jetzt muss ich was werden. Ich weiß noch gar nicht. Ich habe mich dann ein Jahr in England versteckt und so zu tun, um mich zu finden. Und es gibt ja, glaube ich, Diskussionen oder sogar auch Tests darüber, dass so jedem jungen Mensch 10.000 oder 15.000 Euro zur Verfügung zu stellen, um erstmal, ich weiß nicht, anzukommen. Vielleicht sind wir da zu früh in, ich muss jetzt irgendwas machen, ja, dann halt Fußstapfen von meinem Vater. Weil das macht natürlich keinen Spaß. Das macht unglücklich, das macht Herzinfarkte, einen Job zu haben, der einen nicht glücklich macht. Aber du hast natürlich recht, viele Menschen machen den ja auch gerne. Und da finde ich übrigens so ein Ausschleichungsmodell, das ist ja wie so ein Hamburger Modell umgekehrt. Ein Hamburger Modell ist, glaube ich, wenn du nach eine Freundin von mir hatte, dass man langsam wieder reinkommen musst in die Arbeit, wenn du nicht so schnell wieder arbeiten kannst nach einem Trauma oder Depression. Mhm. Und dann ist genau das. Und du murkelst dich langsam rein. Das heißt irgendwie Hamburger Modell nur teilweise. Und das so auszuschleichen, finde ich wahnsinnig schlau. Damit man tatsächlich auch nicht in dieses Loch fällt. So Sänger, Musiker haben ja immer so Tourlöcher. Weißt du, bist du so auf Tour und bist es gewohnt und dann hast du freie Zeit und dann wirst du aber traurig, weil du nicht mehr Publikum hast und so.
Und dann möchte ich nochmal was sagen, ich hoffe, es wird nicht zu komplex, aber mal also diese Burnout-Thematik, ne, dass wir alle so gestresst sind und so, das ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Und das hat es ja übrigens, Industrialisierung, das ist halt mein Thema, das hat es ja damals auch gegeben. Es gibt ja von vor 100 Jahren genau dieselben Bücher und so, wo drin steht, die Leute sind überfordert gewesen mit dieser Neuerung. Und ich bin ja gar nicht sicher, ob die Arbeit das Problem ist, weil ich habe auch schon eine Sendung über Arbeit gemacht und da habe ich eine Studie zu gelesen und die hat gesagt, dass die Leute eben zunehmend ihre Arbeit als sinnlos empfinden, weil sie eben so Quatsch machen müssen, wie nur noch Mails beantworten, in Zoom-Konferenzen sitzen oder ein Formular von A nach B tragen und nicht mehr erkennen, wo der größere Sinn dieser Arbeit sein soll.
Weil es mit so wenig Körperlichkeit auch zu tun hat?
Mit, glaube ich, wenn Prozesse so weit, also so kleinteilig werden oder so weit digitalisiert werden, dass du den Nutzen deiner Arbeit nicht mehr erkennen kannst, weil du so ein kleines Rad im Getriebe bist.
Man ist nur noch so die Hilfe, man im Grunde ist man der Praktikant vom Computer.
Ganz
man
genau.
ist nur noch so Zuarbeiter, weil schon etwas Größeres das große Ganze macht.
Du weißt gar nicht mehr, was das große Ganze ist. Deine Firma
man
macht
versteht
zum Beispiel
auch gar nicht mehr.
Ist Instagram oder irgendeine und du bist jetzt der eine, der den einen Algorithmus programmiert, dann schnallst du ja unter Umständen gar nicht mehr, wie der Wobei beim Algorithmus geht es vielleicht noch.
Aber du hast vollkommen recht, auch den eigenen Wert, weil die Belohnung für Arbeit ist ja auch nicht nur Kohle, sondern das Gefühl zu haben, ich bin ein Teil der Gesellschaft. Aber wenn du eben nur ein Formular von A nach B, das ist ja super schlau.
Und was ich dazu sagen will, ist einfach, dass ich glaube, vielleicht sollten wir nicht über die Reduzierung von Arbeit reden, weil ich glaube, dass der Stressfaktor womöglich auch darin liegen könnte, dass wir hier neue Medien haben, mit denen wir vielleicht alle nicht so gut umgehen können und daher ein Großteil des Stresses kommt. Also vielleicht muss man darüber auch nochmal sprechen, weil was ich schon auch beobachte ist, übrigens auch an mir selber, kann ich ja ehrlich sagen, ich will auch immer dann Zeit für mich und mal Freizeit und so. Stattdessen verbringe ich aber dann diese Zeit auch hinter einem Bildschirm oder mit einem Handy. Und die Sachen, von denen man immer denkt, boah, man wollte mal paragliden, da wollte ich mal mit dem Mountainbike durch den Wald.
Ich will in die Klimt-Ausstellung.
Ja, genau.
Alter, was mache ich? Irgendein YouTube-Dreck.
Macht man super selten. Und ich glaube, die Hürde liegt eher da. Und nicht, ob dir jemand monatlich zum Beispiel ein Grundeinkommen überweist.
Ja, aber du kannst den Leuten ja nicht das Internet wegnehmen. Und also wir haben viel damit zu tun. Und wir haben auch mit dem Druck zu tun. Burnout ist nicht nur der Druck drauf, von außen kommt, sondern den wir uns selber machen, aber eben aufgrund von Deutsch sein, dieses ich muss, es wird auch erwartet, selbst wenn gar keiner da ist, hat man ja manchmal genau den Druck, ich habe zu wenig Druck, ich arbeite nicht genug. Mhm. Das hat viel mit uns zu tun und die neuen Medien helfen überhaupt nicht, aber die kriegen wir nun mal auch nicht weg, aber dieses Körperliche finde ich interessant, auch wenn du es gar nicht so körperlich meintest. Aber jetzt, wo ich ja umziehe mit sehr viel Garten oder Wald oder was immer das ist, so Natur, habe ich auch Bock, das fehlt mir auch. So dieses tatsächlich mal Sachen von A nach B tragen, etwas umgraben und eben nicht nur mit Blick auf die Natur im besten Fall eine Mail zu schicken. Und was ich mich auch noch frage, ist, ob vielleicht auch die, wie heißt das, die Strukturen zu groß und zu unkompliziert geworden sind, weil Zuarbeiter gab es ja immer, aber wenn du früher, sagen wir mal, keine Ahnung, eine Brauerei besessen hast, dann gab es ja trotzdem nicht 8 Senior-Chefs, sondern du hattest den Chef und so, du wusstest trotzdem, was du arbeitest. Und jetzt, wenn du in einem Unternehmen bist, weißt du ja maximal noch innerhalb deiner Abteilung darüber und dann fühlt man sich natürlich noch viel, viel kleineres Rädchen. Das ist wahrscheinlich der Vorteil von so Familienunternehmen und so. Vielleicht muss man dazu auch wieder so ein bisschen zurück, ist ein bisschen, als wenn man es in der Hand hätte, keine Ahnung. Aber
ja, das ist eben die Frage, weil ich glaube schon, klar, das Internet geht nicht mehr weg, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass wir vielleicht trotzdem einen anderen, dass wir es nochmal anders nutzen müssen oder anders lernen müssen.
Ich fange damit schon an. Mir hat der Christoph neulich, als ich wirklich Burnout war, vor ein paar Monaten verboten, morgens als erstes das Handy in die Hand zu nehmen. Und ich mache das einfach seitdem, weil ich immer jemanden brauche, der mir Sachen verbietet, sonst mache ich es trotzdem. Und er hatte das auch gut erklärt. Und das ist die einzige Sache, die ich seitdem durchziehe. Ich gucke erst drauf, wenn ich jetzt sowieso aufstehe oder denke, okay, was ist denn heute los? Und davor gönne ich mir immer eine halbe Stunde Bett, einfach nur zum Wachwerden und Kaffee und ich glotz dann auch was, aber das ist was anderes. Und ich habe neulich versucht, aber so richtig funktioniert es auch nicht, mir so Bürozeiten einzuhalten. Also wirklich mir selber Handyverbot zu geben. Und manchmal lege ich das, das hilft gut, weil ich so faul bin, lege mir das in anderen Räumen. Oder wenn das da liegt, hol's nicht extra zu mir, von wegen, wo ist denn mein Stuff, damit ich da auch nicht hingucke. Und das hilft, weil ich dann einfach zu faul bin, aufzustehen. Aber da ist halt der einzige Chef, ist man dann selber. Und das ist so fucking
so schwer. Es ist schwer, weil du natürlich alle arbeiten gegen dich. Das wollen sie natürlich genau. Es gab doch diese Serie, ich habe vergessen, wie sie heißt, weißt du, wo sie das, The Social Project, weiß ich. Müsste ich nochmal...
Worum ging es denn da? Vielleicht weiß ich es dann.
Na, wie diese Algorithmen und so programmiert sind, dass du möglichst die ganze Zeit an deinem Handy verbringst. Die stellen das immer so dar, als könnten Menschen und vor allem Kinder so gesteuert werden, jetzt kommt die Werbung rein, jetzt muss das in deiner Timeline auftauchen, damit du länger dabei bleibst. Ja. Und da sagt eben jemand, der das selber programmiert hat, es ist so programmiert, dass wir wollen nicht wissen, ob du als erstes am Morgen in dein Handy guckst. Wir wollen wissen, wann nach dem Aufstehen. Sind es 2 Minuten oder sind es vielleicht 10? Ja. Das ist einfach so, das ist so eine abgefuckte Scheiße.
Ja.
Jedenfalls weiß ich genau, was du meinst. Ich habe neulich auch gedacht, so kann es nicht weitergehen und so. Nicht, dass ich will einfach auch gar nicht so viel Zeit damit verbringen, ne? Also auch zu gucken, was die anderen alle so machen und dann dabei immer so hängen zu bleiben und den Absprung zu verpassen. Dann habe ich so eine App gefunden, die heißt One Sec. Und One Sec ist quasi, schaltest du über Kurzbefehle vor eine beliebige App und dann muss man eine Atemübung machen, bevor die App aufgeht und muss quasi sagen, warum willst du da jetzt rein? Langeweile, FOMO, Sucht. Ah. Also, keine Ahnung, alle möglichen Gründe. Kannst du auch eigene Tasks angeben. Und jetzt sitze ich immer vor meinen ganzen Apps und alles ist ein Abfuck, den ganzen Tag immer so, schon wieder eine Atemübung und so. Und habe aber auch so tolle Sachen festgestellt. Ich dachte zum Beispiel, dass ich die ganze Zeit bei Instagram reingucke. Stellt sich raus, ich habe so ein, und es ist schon eintrainiert, mein Daumen macht das alleine, ja. Es ist schon so drin, dass ich immer Mails aufmache. Und als ich am ersten Tag dieses OneSec installiert hatte, stand da irgendwann so, Sie haben in den letzten 3 Stunden 57 Mal versucht, Ihre Mails zu öffnen.
Ach,
auf dem
das
Handy.
Das ist deine App und du wusstest,
das ist meine App.
Das ist ein Muskelgedächtnis. Dein Daumen macht das automatisch.
Ich mache irgendwas im Handy, eine Briefmarke kaufen, gucken, wo ich hin muss. Und in der Sekunde, wo ich die eine App zumache, gehe ich auf Mail und gucke nochmal meine Mails an. Manchmal wirklich im Minutentakt.
Das
ist reflexhaft.
Ja, aber das glaube ich, weil du antwortest auch in Sekunden auf Mails und gehst immer ans Telefon, selbst wenn du live mit bei Joko und Klaas rumstehst. Man darf dich gar nicht anrufen, um dich vor dir zu schützen, weil du rangehen würdest. Wie eine gute Freundin, nur in ungesund.
Das stimmt, vor allem immer mit diesem, wie schwachsinnig ist das? Manchmal denke ich in der Sekunde, wo ich rangehe und sage, du, ich habe gerade gar keine Zeit. Warum bin ich rangegangen?
Ja, wir hatten auch schon Momente, wo ich gesagt habe, ey, wir müssen mal über den Podcast reden und du, ich habe keine Zeit und hast mich dann sofort angerufen, weil der Gedanke, nicht zu wissen, worüber ich reden möchte, dich so wahnsinnig gemacht hat, dass du es lieber in einer Live-Show machen willst.
Wobei, das nervt mich, wenn jemand sagt, wir müssen mal reden.
Ich weiß, aber ich weiß nicht mehr, wie ich das sagen soll zu dir.
Du musst was Nettes schreiben, wie... Du musst mir den Entspannungsfaktor mitliefern.
Ich hatte sowas gesagt, wie, lass uns doch nur ein bisschen über den Podcast quatschen. Was ist das Problem? Was habe ich falsch gemacht? Nein, sowas nicht. Aber ja, fuck ey, aber ich habe das mit Instagram und das ist mir fast noch peinlicher, weil bei Mails wäre es so ein bisschen, ja, es kommen halt auch manchmal Sachen vom Notar wegen dem Haus, aber Instagram ist bei mir auch ungünstig, weil ich das auch nicht getrennt kriege. Ich kriege Instagram nicht getrennt in privat und beruflich, denn ich benutze es ja eigentlich beruflich. Ich war da nie... anfangs ernsthaft privat, sondern ich dachte, naja, das ist jetzt das Ding, ich muss da mitspielen. Also bin ich wie immer 5 Jahre zu spät gekommen und bediene das jetzt.
Hast mir auch gesagt, große Scheiße geht gar nicht. Nach
dir, glaube ich, da hatten wir noch Kaffee getrunken, das weiß ich noch. Und jetzt habe ich es und kann es, genieße es gar nicht richtig, weil natürlich bin ich jetzt immer damit beschäftigt, müsste da mal wieder was gepostet werden. Dann guckt man eben auch automatisch auf Reaktionen, die einen gar nicht ehrlich glücklich machen oder interessieren. Und das ist mein Muskelgedächtnis am Daumen. Ja. Das eben, habe ich noch den Wecker gestellt, komm einmal bei Insta. Und dann hasse ich es, es macht mir gar keinen Spaß. Und es fällt mir schwer, einfach zu sagen, du musst nicht. Ich krieg die meisten neuen Follower, wenn ich nichts poste, was auch eine Unverschämtheit ist.
Das liebe ich auch, wenn man was postet und alle so, oh nee, ciao.
Ja, also im Grunde müsste ich noch nicht mehr. Schon wieder gehe ich einem Auftrag hinterher, den mir niemand gegeben hat, außer augenscheinlich ich.
Also da möchte ich kurz mal sagen, kennst du das Phänomen, sagt, danke?
Ich muss so unfassbar.
Wir haben nur noch 7 Minuten.
Ich weiß, ich kann sagen, dass ich nicht
noch kurz hinterherrufen. Wenn jemand postet, danke für 1 Million Follower, geht man eine Sekunde später da drauf, es sind nur noch 950.000. Es ist immer so.
Ich bin kurz vor meinen 100.000 und ich werde erst, wenn ich im safen Bereich bin, das sagen. Und ich weiß auch nicht, macht man das noch?
Jetzt schon.
Macht man das noch?
Weil du 100.000 gesagt hast.
Danke für 100.000. Leute, ist das nicht richtig
unangenehm? Es gibt noch Leute, die das machen und ich vermute auch da den Neidfaktor. 100.000, das finde ich viel. Entfolgen.
Ah ja, stimmt. Du ärgerst natürlich die Leute auch. Ich glaube, ich werde so tun, als wäre ich super. Huch, sind das 100.000? I don't care. So werde ich tun. Sollten wir den Teil rausschneiden, weil dann funktioniert er natürlich nicht mehr, wenn ich so tue.
Ach.
Ich lasse die 100.000 einfach kommen und gehen.
Ja, sei einfach entspannt.
Sei einfach
apropos
du selbst.
Stress, nicht nur, wenn man aufs Klo muss, sondern jetzt
ey,
will ich von dir nochmal wissen.
Die Blase. Können wir das nicht noch hinkriegen?
Ja, doch, wir schaffen es.
Du kannst auch in der Zwischenzeit nachdenken.
Ach so, wir lassen es weiterlaufen.
Denk doch ganz in Ruhe.
Ja, wir können auch einfach mal
erzähl
in Ruhe.
Ein bisschen was über deine Sendung. Das wäre doch ein guter Moment.
Wir können einfach, dass ich einfach mal ein bisschen Werbung mache.
Wenn du noch was über meine Bücher oder so erzählen könntest.
Ach Gott, ey. Hervorragend. Lennart, 6-0. Yeah! Ja, aber was war da schon wieder los? Wieso spielen die denn jetzt wieder super?
Naja, das ist ja was anderes. Wenn du zu Hause gegen eine Mannschaft spielst, die mitspielen will, aber nicht so gut ist.
Ja, aber
also
Lennart,
Bochum,
das eine Spiel fehlt uns, ne? Ich glaube, so wird es hingehen.
Ich glaube ja, Leipzig schlägt Bayern.
Ehrlich?
Ja.
Ist uns aber auch recht, oder?
Die sind super drauf. Und dann verlieren die 3 Punkte und dann ziehen wir vorbei an dem Tag.
Auch nicht schlecht. Hauptsache...
Daran halte ich mich fest.
Die kleinen Freuden, gell?
Genau.
Wofür hast du die Zeit genutzt? Wofür hast
ich habe mit
genutzt?
Lennart über Fußball gesprochen.
Oh. Hoffentlich lass dir es drinnen.
Jetzt wollte ich dich nochmal fragen, vielleicht kannst du dich erinnern, bevor du auf dem Klo warst.
Das kommt von meiner Mutter. Das ist auch deutscher Stress. Bevor man irgendwo hingeht, nochmal auspullern. Vielleicht musste ich gar nicht so dringend. Vielleicht war das nur meine Mutter, die auf der Blase saß. Seitdem habe ich große Angst vor dem Moment, in dem man dringend aufs Klo muss und nicht kann. Deswegen gehe ich 7 Minuten vor Ende der Aufzeichnung aufs Klo.
Ehrlich?
Ich will mich dafür entschuldigen, aber gleichzeitig meiner Mutter die Schuld.
Wir mussten auch immer aufs Klo gehen, weil wir halten nicht nochmal an. Ist das auch eigentlich?
Auch freundlich, ne?
Wir fahren nach Italien, gehen
heute
aufs Klo,
wir
halten nicht nochmal an. Ah, okay, alles klar. Ich fand das schon immer bescheuert. Ich bin auch schon als Kind extra nicht aufs Klo gegangen, nur um die abzufacken und nach 10 Minuten zu sagen, ich muss aufs Klo.
Nee, dazu hatte ich zu viel Angst vor meiner Mutter. Ich gehe jetzt immer, ich werde auch, bevor ich gleich losfahre, Ich bin so ein richtiger Vorsichtshalber-Pullerer.
Wahnsinn.
Auspullern hieß das bei uns.
Aber das ist ja klar, dass du Stress hast.
Ist kein Wunder, dass ich bin unter diesen Umständen.
Und apropos Stress, jetzt wollte ich dich fragen, ob du nicht glaubst, dass zum Beispiel dieser Faktor, dein Bericht von Instagram, deine Zeit bei Instagram, ob dich das nicht einfach so über alle Maßen stresst?
Auch.
Guck mal, das hat nichts mit Arbeit oder so zu tun. Nee, ich glaube, wir sind heute auch viel, viel mehr gestresst durch solche Dinge. Die hat es doch vor 40 Jahren gar nicht gegeben.
Wobei, du hast vollkommen recht, der Stress, den macht mir keiner außer ich mir. Aber so richtig auch nicht, denn es ist Teil der Arbeit. Also wäre ich da ausschließlich privat, wäre das was anderes. Aber ich bin nur sehr privat da, weil Leute das auch mögen und weil ich nicht gut bin in das anders machen. Aber es macht mir dennoch Stress, weil ich es dennoch als Beruf bereife. Das ist schon so. Ich gebe da Leuten, also wir nutzen Instagram auch unterschiedlich, aber auch tatsächlich was, woran die Interesse haben und was die wollen. Und dann habe ich immer sofort das Gefühl, na, jetzt schulde ich es denen.
Jetzt hab, das ist deine Charles-Mentalität.
Meine Charles? Du ich diene den Leuten. Vielleicht mache ich das als mein, was die Leute immer in ihrer Bio, da stehen doch immer Sachen. Bei mir steht, glaube ich, könnten Sie bitte meinen Filter halten. Vielleicht ändere ich das jetzt in, sag nochmal, ich bin dazu da, euch zu dienen.
Genau, ich bin nicht hier, um bedient zu werden, ich bin hier, um zu dienen.
Boom, Alter, sobald ich nach Hause gehe, ändere ich das Ding.
Ja, oder gleich nachher noch auf dem Klo, bevor du fährst.
Ja, und dann mache ich nochmal ein richtig gutes Foto mit meinem Kreuz, weil das kommt, glaube ich, seriöser, wenn ich dabei meinen Bundesverdienstkreuznadel habe.
Ach Gott, ich dachte kurz, du kommst mir jetzt mit dem Jesuskreuz.
Ja, weil so bin ich.
Ja, ich und Jesus, wir sind richtig dicke.
Ja, der Stress ist selbst gemacht, aber dennoch war ja auch die Grundfrage, die wir eben nicht beantworten können. Ein Teil liegt uns in den Genen, habe ich das Gefühl. Oder es ist doch Erziehung, selbst wenn ich in Berlin erzogen wurde. Irgendwie geht es ja trotzdem darum, man muss zur Schule und man muss Hausaufgaben machen und wenn man fertig ist mit dem Beruf, mein Vater hat mich fast rausgeschmissen nach dem Abi. Von wegen, also eigentlich gar nicht blöd, ich fand es gar nicht so doof, aber ich war durch mit dem Abi und wusste nicht, was ich machen will und habe bei ihm gewohnt und er meinte, dann zahlst du Miete ab jetzt. Und ich war natürlich super emotional. Du bist doch mein Vater, wie kannst du? Aber es macht totalen Sinn, ich bin erwachsen, man kann...
Also, ich habe schon wieder zwei Sachen gelesen. Das eine ist, das fand ich super, ich weiß, ich merke mir nie, von wem ich was lese und wie der Titel ist, schade, aber inhaltlich ist es safe. Da hat einer gesagt, dass die wichtigste Aufgabe in der Erziehung ist, die Kinder auf ihr eigenes Leben vorzubereiten. Und das größte Kompliment, das man sich auch als Elternteil machen kann, ist, wenn die Kinder selbstständig sind. Also den besten Job hast du gemacht, wenn deine Kinder nicht 30 sind und sagen, kannst mir mal die Wäsche waschen, weil dann hättest du in gewissem Sinne versagt. Und dass man deswegen, sobald die Kinder 18 Jahre alt sind, bis dahin seinen Job so geil machen soll, dass man sagen kann, ciao, hier ist die Tür, du kannst gerne nochmal vorbeikommen, dir eine Stulle schmieren oder zum Frühstücken oder so, aber dann ist Feierabend oder du zahlst eben Miete oder so, aber eigentlich auch schon ein bisschen schwierig. Und ich habe damals noch gedacht, harter Tobak. Aber ich finde es ein super interessantes Konzept, weil der in der Endkonsequenz gesagt hat, weil wenn du mal tot bist zum Beispiel, dann willst du doch nicht gehen und denken, deine Kinder kommen jetzt ohne dich nicht klar. Deswegen musst du das so machen, dass sie ohne dich fein sind.
Wenn du tot bist, dann sind deine Kinder 60.
Ja, ich kenne viele 60-Jährige, die
dann
Probleme haben.
Die noch Wäsche waschen lassen bei Mama?
Nee, aber...
Also ich finde es ja auch gut. Ich war sehr emotional, weil ich auch so bin.
Es gibt ja noch andere Bereiche, wo man Eltern... Also wo man abhängig ist von Eltern oder sich nicht richtig gelöst hat von Eltern. Ja. Das trifft auch manchmal 60-Jährige. Es muss jetzt nicht nur sowas wie Wäsche waschen oder
so. Ich fand es
ja
auch einen guten Move, aber andererseits führt er eben auch genau dazu, dass man denkt, oh fuck, jetzt bin ich 18, jetzt passt keiner mehr auf mich auf, jetzt muss ich einen Job haben, das muss schnell gehen, denn ich muss auch Miete zahlen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da reinrutscht. Ich bin dankbar, die haben mir auch danach noch dieses Jahr London finanziert, indem ich ein bisschen denken und gucken und sowas konnte und dann war ich aber auch selbstständig. Also ich hatte sofort eigene Wohnung und seitdem nie wieder irgendein Geld von meinen Eltern benutzt. Aber,
Und dann habe ich gelesen, dass dieses Messen psychologisch im Menschen veranlagt ist. Also das ist wichtig.
Messen? Sich messen mit...
Genau, also dass man das schon merkt bei Kindern, dass von Kräftemessen anfangen über wer kann schneller rennen, wer kann besser dies, das, unter Jungs nochmal mehr ausgeprägt, dass das total wichtig ist, dass man weiß, wo man steht oder wo man in der Hierarchie ist oder
das ist ja Reflexion
wo man sich noch
auch
entwickeln kann und so. Ganz genau, das ist wichtig in der Gesellschaft.
Ja, nur wenn, man es dann irgendwie übertreibt. Ja, das verstehe ich auch. Also das gehört ja zum Lernen dazu. Das ist ja so lernen, ich bin das, andere sind aber anders. Mhm. Aber dieses Messen kann natürlich in so einer Leistungsgesellschaft aus Versehen dann auch wieder total drüber getrieben werden. Gestern bin ich an Kindern vorbeigegangen und irgendjemand meinte zu dem Kind, zu dem einen Kind, das hast du richtig gut gemacht. Und das andere Kind hat gesagt, war es besser als ich? Und da dachte ich auch so, zack, Backpfeife. Nee, und ich habe leider die Antwort nicht mehr gehört, weil mich hätte auch interessiert, was die richtige Antwort auf die Frage, war sie besser als ich? Ist. Was ist denn die richtige Antwort? Ich bin fast stehen geblieben, weil ich wissen wollte, wie wird das gelöst? Was für eine asoziale Frage eigentlich, aber es ist halt ein Kind.
Bist du eigentlich ehrgeizig gewesen als Kind?
Also ich bin bis heute nicht ehrgeizig.
Nie, also auch nicht, du wolltest nicht mal schnell rennen können oder das schönste Bild malen oder...
Ich wollte immer nur überleben, habe ich
den tollsten Ton aus der Blockflöte kriegen oder so. Nichts.
Nee, ich war traurig, hatte ich das nicht schon erzählt, als beim Ballett, als alle Eltern da waren, wir verwechselt wurden. Ich habe beim Ballett nämlich auch gesungen und dann haben die Leute gesagt, dass die Sarah gut singen kann. Und beim Elternabend haben sie gesagt, die Cecilie kann richtig gut singen. Und ich war so, was? Das ist die einzige Sache, die ich... Die hatte sich einfach nur versprochen und das ist bis heute geblieben. Ich war 7 oder 8 oder 10 oder so und ich weiß noch, dass ich dachte, aber das war nicht die Cecilie, das war ich. Und ich glaube, danach habe ich einfach aufgegeben. Ich war wirklich nie ehrgeizig, auch weil ich immer das Gefühl hatte, ich weiß auch nicht warum.
Also, aber das ist vielleicht auch, wenn man irgendwie was hat, worin man denkt, dass man nicht schlecht ist oder so. Vielleicht kommt es mit so einer Talentfrage zusammen oder ob man es gerne macht oder so, keine Ahnung. Ich war früher im Leichtathletik und ich konnte super schnell rennen auf Kurzstrecke. Also Langstrecke ist überhaupt nicht mein Ding.
In aber
ich konnte
Beinen.
Aber super schnell rennen. Und ich wusste dann, ich wollte immer die Schnellste sein, immer. Also auch im Schulsport oder so, weil ich immer dachte, nee, rennen, das kann ich. Ich bin schnell einfach. Das ist was mich ausmacht. Schnell rennen.
Wir sind so unterschiedlich wegen Rennen im Schulsport bin ich zum Kardiologen gegangen und habe einen Herzfehler vorgetäuscht.
Aber damit doch nicht mit 6.
Nein, aber mit dann 15, 16. Das war das, was ich am meisten gehasst habe. Rennen im Sportunterricht. Kilometer oder schnell. Ich habe das immer gehasst. So sehr, dass ich mich mit einem falschen Herzfehler daraus gemogelt habe. Ich war schon immer vollkommen empty, was Ehrgeiz angeht. Weil ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich wirklich streng erzogen wurde. Und ich glaube, mein Wunsch war einfach nur, es nicht falsch zu machen. Das war mein ehrgeiziges Ziel, weil es einfach oft so aus verschiedenen Richtungen verschiedene Arten von, Konsequenzen gab. Deswegen war ich, glaube ich, gar nicht damit beschäftigt, der Beste zu sein, sondern nur es irgendwie hinzukriegen. Ich habe auch nie das Gefühl, in etwa auch jetzt nicht die Beste zu sein. Immer wenn ich kurz denke, wow, das war gestern, bin ich ziemlich geil eingeparkt mit einem Zug an den kleinsten Parkplatz der Welt. Und da habe ich zum wiederholten Mal gedacht, Kuttner, you rock. Und dann hat die andere Kuttner gesagt, reiß dich mal zusammen, es ist nur ein Parkplatz gewesen. So sieht's in meinem Kopf aus. Ich mache Sachen cool, die eine Sarah sagt, feine Maus, guck wie fein du bist. Die andere Sarah sagt, reiß dich mal zusammen.
Ey, das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen, dass ich so... Wir nehmen ja gerade wieder, wer stellt mir die Show auf, ne? Und das sind ja Quizfragen. Mhm. Und ich sitze in der Maske, während die Sendung quasi läuft und dann kommt eine Quizfrage und ich bin so, ich antworte in einer Sekunde, ne? Also irgendwas. Und dann habe ich es gesagt und der zweite Mal ist, fuck, das war vollkommen falsch, ich muss anders, muss ich mal neu überlegen. Dann überlege ich 3 Minuten und dann gebe ich die falsche Antwort. Sollte ich da jemals sitzen, würde ich einfach so eisenhart verlieren, weil ich einfach über dieses... Supergeil, was du alles weißt, reiß dich mal zusammen. Und dann einfach die falsche Antwort geben. Das ist auch ein ganz lustiger Move, aber kenne ich total, dass man auch immer
denkt, ungesunder Move finde. Ja, aber schade, weil auch das gehört zu Selfcare, sich selber zu sagen, wow, das machst du geil, Punkt. Und nicht danach noch jemand, der die Peitsche rausholt. Ich hatte oft in den letzten Wochen ein paar Sachen gemacht, ich werde sie alle nicht benennen, aber wo ich richtig heimlich stolz war auf mich und dachte, wow, du hast immer die besten Ideen oder das geht ja. Sowas. Ich glaube manchmal wirklich, ich habe auch richtig gute Ideen. Das liegt auch daran, dass mein Kopf weird ist, aber ich traue mich nie, ein Teil von mir buttert mich selber wieder unter. Die Deutsche wahrscheinlich.
Und findest du es frustrierend, dass man trotzdem, egal was man macht, immer jemanden findet, der es geiler macht als man selber? Weil ich finde, das ist schon auch, was einem das Internet so ein bisschen gebracht hat. Dadurch, dass man jetzt auch bei jedem dabei sein kann, denkt man, ah, schade. Mein Gesangsunterricht, dann denke ich, ich habe so super gesungen heute, das gibt's ja nicht. Dann taucht Rihanna in meiner Timeline auf, man denkt, ach so, nee, also,
du hast es aber auch hart, Alter. Das sind auch große Sprünge, die du machst von, ich habe heute den Hildegard Knef-Ton fast getroffen, zu hier ist Rihanna in meiner Timeline. Damit habe ich schon super früh, das habe ich nicht gemacht, das habe ich mir im Kopf irgendwie verboten, weil ich sonst dauernd frustriert wäre. Ich glaube, ich habe schon immer mich darauf ausgeruht, dass das Besondere an mir ist, wie ich bin. Und das kann man ja nicht besser machen, sondern nur anders. Also es gibt Leute, die auch super cool sind, auch vielleicht in meinem Feld. Aber die machen, also viel von dem, was ich mache, basiert auf mir als Person und weniger als so Moderatorin oder Showmensch. Deswegen hatte ich das Gefühl nicht. Und ich weiß, dass ich schon bei Viva, das war ja die Zeit, wo man wohin wollte, wo jeder seine eigene Show wollte. Ich bin immer nur so mitgelaufen und dachte, von mir aus, mir würde reichen, ein gewisses Einkommen zu haben und zu machen, was mich glücklich macht. Ich hatte noch nie Karrierebedürfnisse. Und da bin ich dankbar drum, weil ich habe schon genug Druck. Das könnte mich irre machen. Und ich höre auch immer auf die falschen Leute. Du kennst das ja. Ja, man kriegt 10 Leute reflektieren, was man gerade gemacht hat. Und 9 davon sagen, nice. Und einer sagt, ja, und rate, wem wir glauben. Also, oder ich zumindest. Der eine bleibt bei mir hängen, der sagt, selbst wenn er gar kein Recht hat, rege ich mich darüber so auf, dass es so dümmlich ist. Und das ist auch nicht gesund. Man sollte anfangen, den 9 anderen zu glauben. Weil meistens sind die Reaktionen, die man auf Sachen bekommt, durchaus positiv, weil man ja schon seine Bubble um sich gesammelt hat. Und selbst das glaube ich dann nicht. Und das ist nicht gesund. Deswegen vergleiche ich mich gar nicht mehr mit anderen.
Ja, es ist natürlich auf. Ja, das ist ja das Problem von Instagram, auf jeden Fall.
Sollte aber mir würde es dann auch nicht passieren, wenn Rihanna kommt, sondern, also wenn ich einen Ukulelen-Song super schief eingesungen habe, würde ich nicht denken, die kann es besser, sondern ich denke, ja, mein Deal ist ja auch, ich mache nur das, was ich kann und wer es gut findet, findet es gut.
Ja, aber mir geht es auch gar nicht so um die Karriere, das wollte ich auch nicht machen, sondern ich, aber in was besser werden oder so. Also, wenn man jetzt Schultheater gespielt hat mit 9 oder so, dann dachte man, ah ja, super, man will die eine Vorstellung aber besser machen als die andere. An der einen Stelle war man nicht so sicher oder so, dann will man das besser machen. Also das finde ich.
Ich wünschte, ich hätte das. Ja, ich könnte mehr davon gebrauchen. Also weil ich dann auch wirklich manchmal denke, ja, jetzt geht doch da, weiß ja auch, wenn wir ein Fotoshooting machen oder so. Ich bin ja dann manchmal so, ich habe keinen Bock mehr von mir aus, muss es nicht besser sein. Ich kann mit dem leben, was da ist. Aber es ist auch ein bisschen kontraproduktiv. Es gibt schon Momente, wo man sich auch tatsächlich einfach mal ein bisschen mehr anstrengen könnte. Weil ich aber eben so Schiss vor diesem Druck habe und mir den so schon weggearbeitet habe, ist das dann manchmal mein Problem, dass ich zu wenig mache, sondern immer denke, ich muss ja nicht die Beste sein. Also nur wenn ich jemals in die Situation käme, eine Co-Moderation, was ich schon mal hatte, mit Leuten zu haben, die sehr viel dominanter sind als ich, würde ich nie kämpfen. Ich würde dann einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, na dann moderiere du doch den Rest, ich stehe dekorativ rum. Weil mir das so emotionalen Stress macht.
Darf ich jetzt noch eine andere Frage stellen? Ja, aber gerne. Die ist sehr privat.
Ja, I can do
private. Oder persönlich eher. Also meinst du, dass du zum Beispiel auch verweigerst aus Angst, es könnte am Ende nicht gut genug sein? Ist das auch eine Form von Schutz?
Ich weiß, dass wir haben da privat schon mal drüber geredet. Ich habe so Angst vor Druck, weil ich glaube, ich mein Leben lang schon Druck spüre, aus verschiedenen Gründen, aus Druckgründen, auch wirklich die ADHS-Sache tut dabei, die spielt damit rein, weil in dem Kopf immer was ansteht, es ist nie Feierabend, deswegen spüre ich sowieso immer Druck, dass ich versuche, mir so wenig wie möglich noch von außen zu holen und ich möchte auch nicht, dass es mir so wichtig ist, deswegen bin ich gerade bei so Fotos, ich hätte schon gern, dass ich niedlich aussehe, aber es ist mir nicht, ich finde es nicht so schlimm, wenn ich nicht richtig niedlich aussehe, weil das bin ich ja eh. Dieses ganze Authentizitätsding, was ich so fahre, passt da gut rein. Das ist eher ressourcenschonend. Ich bin zu faul dann wirklich. Ich habe keinen Bock drauf. Es ist mir nicht wichtig genug. Es ist Kosten und Nutzen. Ich glaube, ich habe nicht Angst, dass ich es nicht hinkriege. Manchmal habe ich Angst vor zu viel Perfektionismus, weil wenn ich mich erstmal einmauschle, dann mache ich das auch viel zu lang und viel zu krass und viel zu detailliert und dann finde ich kein Ende. Und das weiß ich auch. Und dann will ich mich davor schützen und mache, glaube ich, lieber weniger als zu viel. Vielleicht das. Also ich bin sehr druckempfindlich. Das ist auch ungünstig. Wenn man das so ist, dann siehst du ja auch überall Druck, auch an Orten, wo gar keiner ist oder wo es gar nicht schlimm wäre oder wo man den gut aushalten könnte und auch Sachen besser machen könnte.
Ja, und manchmal denke ich, dass dieses hart dagegen arbeiten auch schon wieder eine Form von Arbeit ist. Also wieder eine andere Form von Druck und Stress.
Ist vollkommen richtig. Das ist der Punkt. Das hattest du mir auch privat schon mal gesagt und das hat eine richtige Gültigkeit. Das ist aber wieder den Ist-Zustand akzeptieren. Ich neige dazu, wenn etwas kacke ist, zu kämpfen, das zu stark zu fühlen, dass das doof oder unfair oder nervig ist. Dabei wäre es tatsächlich bedeutend einfacher zu sagen, jo, so ist es halt. Unser Fotoshooting war ein gutes Beispiel, weil ich hasse Fotoshootings und zu zweit ist das schwieriger, weil beide hübsch aussehen müssen. Nee, aber das war ein gutes Beispiel für, wie ich das gemacht habe. Weil Tage davor dachte ich, ich hasse das, ich hasse Fotos, dann auch noch zu zweit, fuck. Bis ich irgendwann dachte, ja, was findet jetzt ja statt? Ich kann ja auch genauso gut hingehen und einfach in die Kamera lächeln und bin da mit einem sehr gechillten Mut angekommen. Genau deswegen, weil ich mal testen wollte, wie es ist, wenn man sich nicht über Sachen ärgert, die man nicht ändern kann. Und das war viel angenehmer. Das übe ich jetzt so ein bisschen auch. Tatsächlich irrerweise ein bisschen angestoßen von dir. Congrats.
Hey, thanks.
Ja, aber es fällt mir schwer.
It is what it is.
Ja, weil ich deutsch bin.
Ey, ich finde, so langsam sind wir richtig so Lanz und Brecht in weiblich.
Oh Gott, und wer ist wer? Ich habe so Angst, ich will beide nicht sein.
Ist doch egal, aber dieses, wir haben ja schon wieder so deepes Zeug erzählt.
Ja, weil wir
ich
aber auch deep
sind. Ich fühle mich wie Richard
David
Brecht.
Ja, okay, und dann bin ich Lanz, Alter. Das finde ich fast besser, glaube ich.
Ist es auch, glaube ich. Ja, was weiß ich. Ich höre das nicht so oft, aber jetzt...
Sind wir bei deinen...
Ich konnte nicht mehr einschätzen, wie lange du auf Klo warst. Deswegen
habe
ich gedacht,
Pipi. Ich mach jetzt nicht alle.
Mach mal ein bisschen länger. Wer weiß, wie viel wir rausschneiden.
Aber vielleicht, du hättest die Zeit auch richtig geil nutzen können. Du hättest, das muss man häufiger machen. Ich war neulich doch bei Beisenherr zu Gast und der Idiot musste zwischendurch aufstehen und was holen. Und dann haben Stefan und ich durchgeballert mit Werbung für uns. Einfach, warum denn nicht?
Hat jemand kontrolliert, ob das rausgeschnitten wurde?
Der Micky hat aus der Entfernung gelacht. Ich hatte gehofft, dass das drin geblieben ist. Du hättest jetzt all deine Sendungen und Bücher und so. Du musst mich häufiger nutzen, Katrin.
Damn it.
Mach mal nächstes Mal.
Nächstes Mal bringe ich alle meine Bücher mit.
Ich hatte so viele Themen, die wir nicht gemacht haben.
Ich auch. Wir haben auch schon wieder so viele Themen.
Wir müssen auf jeden Fall nochmal über Menopause, weil die Leute haben es geliebt und ich kenne mich jetzt richtig aus. Du kriegst es nicht, hat man ja schon gesagt.
Ich habe noch gar nichts zu Menopause bekommen. Es wird auch nicht kommen. Das war voll das Thema. Ich dachte, wir sind hier verkackt.
Ja, Leute haben so geschrieben, ey, danke, dass du es mal angesprochen hast und so. Ey, Girls, ich mach das für euch nächstes Mal. So, Smatschnego.
Ja, also, Mahlzeit.